Steinwurf im Glashaus.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Steinwurf im Glashaus. Wir sind bei Episode 6 angelangt und mir gegenüber sitzt einmal mehr der werte Mirko.
Ja, moin Johannes.
Soll ich Mirko sagen oder Mirko?
Ey, es ist mir sowas von Latte. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es richtig ist. Ich denke mal, Mirko ist, sage ich eigentlich immer, aber viele sagen Mirko und ich wüsste jetzt nicht, ob das falsch ist oder nicht.
Dasselbe gibt es bei Marvin, oder? Marvin?
Marvin.
Schwierig. Ich glaube, ich sag's jedes Mal anders. Wir sind bei Folge 6 angelangt. Ist das ein Grund zum Feiern? Ich glaube schon.
Ich denke auch. So die magische 5 überschritten. Ist ja bekannt, dass genau da immer die größten Probleme auftreten. Ich würde sagen, uns kann man jetzt schon als Podcast-Veteranen bezeichnen.
Vom Krieg in der Podcast-Szene gezeichnet.
Ja, sky is the limit.
Dumont?
I don't know.
Ich möchte zum Auftakt aufgrund unserer Möglichkeiten, Statistiken einzusehen, den Zuhörer grüßen, der in Oslo sitzt, oder die Zuhörerin.
Auf jeden Fall, voll strange.
Und genau ansprechen, hallo du, geht's dir gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Meld dich doch mal. Toll, dass du da bist.
Ja, das freut mich immer. Der oder die ist immer sehr schnell am Start. Das ist immer eine der ersten Statistiken, die sich aktualisiert, dass da aus Oslo wieder ein View oder ein Zuhörer kam.
Oder das bist einfach nur du per Hack mit irgendeinem Server, den du gelagert hast.
Ich lasse meine Internetverbindung über ein paar andere Server laufen, damit dann auch mal ein paar exotische Länder da sind. Freut euch nächstes Mal auf Barbados.
Ach, großartig. Wie war deine Woche?
Ach, relativ ereignislos.
Wir müssen so einen Teaser irgendwie erfinden. Wie war deine Woche in der Medienwelt oder so, weißt du? So was richtig Billiges.
Ja, gut. Nee. Aber ich bin nun mal kein Außenreporter, das heißt, du wirst meistens auf diese Frage hören, naja, war halt im Büro, ne?
Ach so.
Das ist ein bisschen das Problem, wenn man bei der Arbeit nicht rauskommt oder sehr, sehr selten rauskommt. So viel Spannendes passiert da nicht, also zumindest für außen gesehen Spannendes.
Außen gesehen. Ja, ich war bei einem Poetry Slam, um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Und jetzt muss ich dich ja direkt ansprechen. Du bist ja ein großer Poetry Slam-Fan, Junkie, selbst Texteverfasser und im Prinzip eine Legende in der Szene. Kann man das so sagen?
Nein. Also bis auf das Selbsttexteverfasser kann man da eigentlich nichts von so sagen.
Also, gut, Legende ist kein geschützter Begriff, muss man der Fairness halber sagen.
Stimmt, genauso wie Journalist. Ne?
Ja. 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 Ich stelle das einfach nur in den Raum.
Sollte jetzt kein Front sein, aber ja. Ich habe eine gewisse Zeit lang selber Texte geschrieben und mache es hier und da auch ganz gerne nochmal. Bin nie mit einem aufgetreten und ich bin auch mittlerweile gar nicht mehr so ein großer Fan davon. Also die Zeit, in der ich mir auf YouTube und etwaigen anderen Plattformen Poetry Slams angeschaut habe, die ist größtenteils vorbei.
Oh, was war der Auslöser? Warum?
Ich glaube, man kann es das Engelmann-Prinzip nennen.
Ich wollte jetzt ansprechen. Was hältst du eigentlich von Julia Engelmann?
Ich finde es nicht schlimm, aber es ist halt einfach nicht meins. Also dieses sehr emotional aufgeladene und dieses sehr, ich sag mal, die Rosamunde Pilcher unter den Poetry Slammern. So sehr glatt gewaschen und wenig aneckend. Es ist gut, was sie macht. In dem, was sie macht, ist sie gut, aber ich. Ist halt
was
nicht mein
ist
Style.
Für dich der richtige Poetry Slam? Witzig, unterhaltend oder anrührend?
Das,
oder?
Das Schöne am Poetry Slam ist ja, dass es eigentlich nicht wirklich ein richtig oder ein falsch gibt.
Außer wenn man Rosamunder Pilcher ist.
Nee, das ist auch nicht falsch, das ist halt einfach nur nicht meins. Es gibt ja genug Leute, die das schön und toll finden, das ist ja auch gut so. Ich halt nicht. Nee, ich mag den Humor, klar, das ist wie bei allem, ich bin der Comedy-Freund. Und irgendwas wirklich, wirklich, wirklich Tiefgreifendes. Irgendwas, was so richtig ein Schlag in die Magengrube ist, wenn das schön verpackt ist in einem Poetry Slam. Das sind so die beiden Pole, die ich daran sehr, sehr schön finde.
Jo. Dann hättest du vielleicht deinen Spaß gehabt am gestrigen Abend von der Aufnahme aus gesehen. Denn ich war von der Zeitung dort bei diesem Poetry Slam, der das Jahresfinale war, der Etepetete Poetry Slams in Hildesheim. So, da treten alle Monatsgewinner auf. Es gibt monatlich einen Literanova. Das ist ein Gesprächscafé, Bar, Kulturtreffpunkt in Hildesheim. Und monatlich gewinnt da einer. Und die treten immer zum Ende in einem großen Hildesheimer Kinosaal auf. Und das war jetzt gestern der Fall. Und zwar waren das, ich glaube, 10 Leute oder 11, aber einer hat abgesagt. Es war mein erster Poetry Slam, muss ich dazu sagen. Ich war aber sehr gespannt, denn Poetry Slams sind ja Kunst und ich bin bekanntlich als Metakünstler großer Fan.
Wobei dir da viele Leute nicht, das würden viele Leute nicht unterschreiben, was ich persönlich sehr affig finde.
Dass es Kunst ist?
Ja, ganz, ganz oft wird gesagt, ja, Poetry Slam, das ist hier, das ist halt in Anführungsstrichen Kunst für diejenigen, die zu blöd sind, Gedichte zu schreiben oder für Leute, die zu schlecht für Stand-Up-Comedy sind. Was ich persönlich ziemlich ein Bullshit finde. Aber das ist tatsächlich, also Poetry Slam wird mittlerweile richtig, richtig viel gehasst. Also wirklich, wirklich gehasst.
Okay, das verstehe ich nicht, aber...
Ich auch nicht. Ich finde es ziemlich affig, dass das per se zu hassen, weil es so viele Facetten hat, dass du es eigentlich... Du kannst diesen Sammelbegriff eigentlich gar nicht wirklich definieren. Und dann zu sagen, dass es per se alles scheiße, weil es Poetry Slam ist, ist schon ziemlich daneben.
Aber es
ich weiß,
ist
Kunst. Das klingt gerade fast nach Doppelmoral, weil ich das mit Superheldenfilmen auch ganz gerne mache. Aber ich möchte nochmal betonen, ich hasse nicht alle Superheldenfilme. Ich mochte zum Beispiel Deadpool und Guardians of the Galaxy 1 und 2. Just saying.
Okay, zum Punkt zurück.
Genau,
es ist Kunst, es ist krass Kunst, es ist Megakunst.
Genau.
Die bauen ihre Texte auf, die haben Pointen, die haben Wiederholungen drin für die Spannung, für den Bogen insgesamt. Kleine Gags zwischendurch, dann wieder tiefe Emotionen. Es ist wirklich, wirklich Kunst. Es gab einige, die Tonanlage war nicht gut. Das muss man vorweg sagen. Es hat stark geheilt. Einer aus Hildesheim, ich hoffe, ich habe ihren Namen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mia Häuser heißt sie, glaube ich, die gute Dame. Die hat mir fast leid getan. Die hatte ganz große Probleme. Die hat nach der Pause angefangen. Also es haben 5 ihren Auftritt absolviert. Dann war eine kleine Pause. Bis dahin hat das Mikrofon schon stark geheilt. Und dann haben sie irgendwas verändert und dann hat es irgendwie noch mehr geheilt.
Oh Gott.
Und sie hatte einen ganz schnellen Webtext sozusagen.
Das ist genau da, wo du Heil wirklich brauchen kannst.
Genau, und die Scheiße. Kam so oft aus dem Konzept. Mhm. Die hat mir fast leid getan. Also eigentlich hat sie mir leid getan.
Das ist schon
mies. Das, was sie gemacht hat, war echt cool. Aber sie ist halt so oft rausgekommen, dadurch, dass es wirklich krass wiedergeheilt hat und sie sich selber immer mit so einer halben, ganzen Sekunde Verzögerung gehört hat.
Das ist ja furchtbar. Beim normalen Reden schon störend.
Ja.
Aber das dann auch noch, wenn du versuchst, ja betont schnell oder betont, ja betont zu sprechen, das ist natürlich auch, da haben sie ihr ein bisschen Stein in den Weg gelegt. Das ist
aber ansonsten war viel cooles Zeug, viel über Umwelt, Systemkritik, Alltagskritik, Smartphone-Kritik, so das ganze digitale Zeitalter im Prinzip mal kritisiert, so pauschal.
Podcast-Kritik. Explizit rausgehoben, Steinwurf im Glashaus, dieser möchte gern Scheiß aus unserer Stadt.
Okay. Ja,
sorry. Was soll man machen, ne? Wenn wir nichts anderes können.
Stell dich mal leiser. Ich glaube, du hast gerade übersteuert.
Ja, ich schreie manchmal, wenn ich
mich die Emotionen, über uns aufrege. Die kochen einfach hoch. Bei Poetry Slam ist es dasselbe. Gewonnen hat eine Berlinerin, die Jule Keller. Die war ganz cool. Die hat erst, es ist aber fiktiv, ich habe sie gefragt, es war gelogen. Es war nicht gelogen.
Wow.
Es ging um ein Kind namens Tim. Und
der hieß eigentlich Tom. Der Rest stimmte, aber nee, das war gelogen.
Den gibt es eigentlich gar nicht. Aber die Geschichte war sehr schön, dass er halt Fußball gespielt hat, ein ganz normaler, kleiner, lieber Junge, so viele Pläne, so viele Chancen, so viele Ideen, so viel vorgehabt und dann halt schwere Krankheit, bla, gestorben. Hat gut gesessen und dann halt so ein bisschen Richtung, nutze deine Chancen, wenn Tim es nicht mehr kann und so. Mhm. Das war natürlich sehr viel emotionaler, als ich es jetzt wiedergegeben habe. Aber das war echt cool gemacht. Und im zweiten, also 2 kamen dann ins Finale von diesen 10, die dann noch einen anderen Text gemacht haben. Und dann hat sie noch was gemacht über Kriegserinnerungen ihres Opas. Das hat tatsächlich auf realen Erlebnissen, Erinnerungen beruht. Das war beides sehr, sehr cool. Also die hat völlig verdient gewonnen, finde ich. Es gab ein Pärchen, wollte ich gerade sagen, zwei Jungs aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, einer war queer und...
Queer, glaube ich, meinst
du. Queer, ich habe keine Ahnung.
Die... Ist das, glaube ich, ist das eine sexuelle Einstellung? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, du meinst das,
sexuelle,
ne?
Orientierung.
Dann ist es queer.
Ich bin da nicht drin. War aber sehr cool. Die haben halt gemeinsam performt. Das waren die einzigen, die zu zweit das gemacht haben. Und dann immer wieder so im Chor, immer abwechselnd. Ich hatte einen, also erst haben sie die ganze Zeit, ich habe einen Freund, dann hat halt einer weitergemacht, bla bla, dem ich alles sagen kann, dem ich vertraue und so. Und dann war irgendwann, ich habe einen Freund, aber ich kann ihm das nicht sagen, so. Und dann gab es die ersten Streitigkeiten sozusagen. Und am Ende war es, ich hatte einen Freund, aber das und das ist passiert. Das war auch ziemlich, ziemlich cool.
Ja, ein spannendes Konzept. Ja.
Ja, also da waren viele wirklich geile Ideen bei, die hatten. Deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, guckt euch mal einen Poetry Slam an. Das ist echt geiler Scheiß, zumindest wenn man Kunst mag. wenn man gelangweilt davon ist, wenn Leute reden, dann wird es schwierig.
Ja, da kann ich auch, um das Ganze vielleicht auf eine ganz kleine, bisschen lustigere Ebene zu heben. Nette Herr, der uns das Intro und das Outro gemacht hat, der Jan, Grüße gehen raus, der hat in Erfurt einen Poetry Slammer besucht bei einem Auftritt, den ich persönlich sehr geil finde, Patrick Salmen. Er ist dann mit seiner Eintrittskarte nach dem Auftritt da hingegangen und hat dann gefragt, ob er die für mich unterschreiben könnte. Und da steht jetzt einfach Mirko, du Lachs drauf. Mehr nicht. Die steht jetzt bei mir in der Vitrine. Ist schön. Ich habe ein Mirko, du Lachs von Patrick Salmen bekommen. Das ist schön.
Aber das sind einzigartige Signaturen, die man da hat.
Ja, es ist total geil. Den kann ich übrigens empfehlen, genauso wie meinen persönlichen absoluten Lieblings-Poetry-Slammer, Jan-Philipp Zimny. Ist auch ein super Autor.
Bücher hatten die auch. Ich habe leider keins gekauft, was ich im Nachhinein bereue. 2, 3 haben ihre Bücher da verkauft. Ich hatte aber auch kein Bargeld mit.
Ja.
Mache ich vielleicht nächstes Mal. Ich versuche ja grundsätzlich, Bücher niemals abzulehnen und alle Bücher zu holen, die ich irgendwo mitnehmen kann, weil ich Bücher wirklich, wirklich liebe. Habe ich diesmal nicht gemacht. Und ich habe mich 20 Meter außerhalb des Kinos geärgert. So. Eigentlich hättest du 1, 2, weil die Chance gibt es auch nicht wieder, die standen halt da an dem Tisch so und haben ihre Bücher verkauft an die Zuschauer, die rausgegangen sind. War halt die Chance. Einer habe ich noch Dankeschön gesagt, die hat nämlich auch Richtung Kindheitserinnerungen ihren Slam gemacht. Und da ging es um die Schatzinsel-Schallplatte ihrer Oma. Und meine Oma, als ich bei der übernachtet habe, früher hatte auch eine Schatzinsel-Schallplatte. Das heißt, die hat mich persönlich komplett 15, 20 Jahre zurückgekickt.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwas in Richtung. Und hier im Theater, hier im Kino, haben sie auch mein Boy gemassakert. Das Lion King Remake ist scheiße. Dann hat sie Mic Drop gemacht und ist von der Bühne gegangen. Und du als Einziger bist aufgestanden und bist komplett ausgerastet. Hast geklatscht, geweint.
Und sie umarmt einfach.
Sie umarmt.
Es war hoch
emotional. Geld auf die Bühne geworfen.
Rosen, alles.
Alles, was da
Löwen, war. Babys.
Ja.
Ja.
Pyro gezündet. Ausgerastet.
Ey, ohne Pyro keine Emotionen, sage ich immer. Feuer in der Kurve, damit die Kurve lebt.
Brennt. Lebt?
Brennt?
Ich weiß es gar nicht.
Keine Ahnung, irgend so ein platter, dummer Spruch von irgendwelchen Vollidioten, die ihre Pyrofackeln da abbrennen.
Ich bin pro Pyro, just saying.
Ach so, das wäre ein interessantes Gespräch.
Das ist tatsächlich ein interessantes
Gespräch. Wie findest Gespräch. Du, ich leite gleich über zum ersten Thema, okay, das ich habe.
Mhm.
Die, lass mich kurz nachschauen, Media Design Hochschule in Düsseldorf.
Oha.
Hat das hübscheste Bundesliga-Trikot der neuen Saison gekürt.
Mhm.
Ich möchte dich erstmal darauf ansprechen, Borussia Mönchengladbach hat ein neues Trikot, das ist weiß. Und das sieht aus, als wäre es dann unten in einen Farbtopf irgendwie gefallen. Oder Farbe, wäre drauf gekleckst. Ja, da sollen wohl so Feuerrauchschwaden sein in schwarz und grün.
Okay.
Wie so Rauchwolken, ganz unten an dem weißen Trikot. Das soll laut Ausstatter, laut dem, der es halt designt hat, die Fannähe, dieses Pyrofeuer so ein bisschen symbolisieren, der Fans und so.
Mhm.
Wollte ich dich einfach mal um deine Meinung bitten.
Ich habe das leider nicht gesehen. Ich kenne das jetzt gerade nicht. Ich war aber bisher nie so wirklich, nichts gegen den Verein an sich, aber nie so wirklich angetan von den Trikots von Gladbach. Die waren mir meistens ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber langweilig. Ich mag es ein bisschen bunter, ein bisschen ausgefallener für gewöhnlich. Und ich bin ja ganz, also auch wenn ich den Verein persönlich nicht so sehr mag, den VfL Bochum, die hatten vor einigen Jahren mal ein sehr, sehr buntes Trikot. Ah, ich sehe das gerade.
Das Gladbach-Trikot, könnt ihr gerne online nachschauen. Das
finde ich aber ganz geil, tatsächlich. Ich finde,
es sieht halt ganz cool aus. Es sieht so auch cool aus, als es wirklich, finde ich, aussieht an den Spielern.
Ja, also von mir aus hätte
das... Gerne an online, alle neuen Trikots sind jetzt veröffentlicht.
Von mir aus hätte das noch ein bisschen mehr Rauch sein können, ein bisschen weiter hochgehen. Aber an sich finde ich, das ist halt mal ein cooler neuer Ansatz. So ist besser als, was weiß ich, wer hat denn immer generisch die gleichen Trikots? Bayern. Die verändern jetzt nicht so wirklich viel an ihrem
Trikot. Bayern hat jetzt was Neues. Die haben im Prinzip die Allianz Arena als Hintergrund drauf. Die, was sind denn das? Vierecke? Rauten? Nee, Parallelogramme?
Das sind Karos, irgendwie sowas.
Ne? Sowas, ne? Die Luftkissen, die quasi die Allianz Arena bilden jetzt so einen semi-dreidimensionalen Hintergrund für das rote Trikot. Sieht cool aus, muss ich sagen. Ich bin kein Bayern-Fan, sieht cool aus. Also sieht deutlich besser aus als das, was sie die letzten vielleicht 10 Jahre hatten, finde ich persönlich.
Ja. Vielleicht ein bisschen blöd von mir, dass ich Bayern als Beispiel rangezogen habe, weil ich da sehr, sehr schwer objektiv sein kann.
Ja, bei Trikots bin ich immer... Ey, da kannst du mich mit kriegen. Ich liebe Trikots. Werder Bremen hat leider seit gefühlt 5 Jahren einfach dieselben grünen Trikots.
Dieses eine Trikot, ich weiß nicht, wann war es, 2005, 2006, wo es hauptsächlich grün war mit so orangenen Streifen. Das fand ich ganz geil. Ich glaube, die hatten damals noch Kick als Trikotsponsor, falls dir das noch was sagt.
Ja, das war mit Klose, das war vor meiner Zeit.
Das fand ich persönlich sehr schön.
Ich kann dir sagen, das schönste Werder-Trikot aller Zeiten ist von 2008, 2009. Ganz weiß mit einem grünen Querstreifen und das Logo in der Mitte.
Das kenne ich tatsächlich noch, ja.
Unfassbar. Hatte ich Prödel drauf, mein großes Vorbild damals. War mega das Trikot.
Prödel war jetzt gerade ein Flashback zu Folge 1.
Ja.
Shoutout so an alle OGs, die sich daran noch erinnern können.
Also so ein bisschen immer die Callbacks zu machen und hier und da Cross, weißt du, so wie Marvel das macht oder How I Met Your Mother, immer so die Folgen miteinander verknüpfen.
Oh Gott, werden wir jetzt wie Marvel?
Ich hab oder Angst. Wie How I Met Your Mother.
Okay,
wenn wir wie Marvel werden, werden wir sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, so schlecht wäre das gar nicht.
Für den Erfolg würde ich meine Prinzipien über den Haufen werfen. You heard it here first.
Ja, aber ich sag mal, Prinzipien sind auch nur Dinge, die Rauch. Man kaufen kann.
Ja.
Wollte ich eigentlich auch mal schon. So gesagt haben.
Ja, doch. Also gewonnen? Hier für Sponsoren, ihr habt es gehört, unsere Prinzipien sind zu verkaufen.
Für den richtigen Preis. Was ich eigentlich sagen wollte, die Media Design Hochschule in Düsseldorf hat das schönste Bundesliga-Trikot gekürt und es ist das von...
Fortuna Düsseldorf.
Das ist ja witzig. Nee, von Köln.
Oh. Oh, was?
Und es ist einfach weiß.
Okay.
Und da stand also, irgendwie bei moderner Stil, clean, aber irgendwie so, es ist einfach weiß.
Also ich mag den Verein, ich habe jetzt das Trikot nicht vor Augen, ich mag Köln. Ich fand auch ganz oft, dass die wirklich recht schöne Trikots hatten. Ja, dann würde das wohl stimmen, ne? Wenn die Düsseldorfer Köln auszeichnen, dann muss das wohl wahr sein.
Ja gut, muss man dazu sagen. Die Konkurrenz ist nicht so hoch. Ich habe einige andere gesehen. Wolfsburg ist spektakulär. Hast du das gesehen?
Nee.
Mit so grünen Laserstrahlen. Bitte alle da draußen, wenn ihr euch für Fußball interessiert, schaut selber nach. Ist das ein schwarzes Trikot?
Oder wenn auch nicht, da braucht man ja keinen Fußballverstand für haben. Gut. Man muss sich das hier
nur anschauen. Einfach nur im Design.
Ja.
Es ist einfach ein schwarzes Trikot mit so einem hellgrünen Laserkreuz.
Ah, das finde so ich schon X mal gut.
Über das gesamte.
Ist ein bisschen wie der Twitter Dark Mode oder halt YouTube. Dunkle Modus.
Es sieht schon recht strange aus. Für alle da draußen. Genau, ich habe Tweets gesehen. Wrestling, bist du da noch drin in dem amerikanischen Wrestling-Business?
Nicht in aktuellen Storylines oder so. Es beschränkt sich darauf, dass ich die meisten Protagonisten kenne.
Es gab mal da eine Fraktion, die hieß D-Generation X.
Bestehend aus?
Triple H und Shawn Michaels zum Großteil, als ich gesehen habe.
Okay.
Die hatten immer so grüne Leuchtstäbe, die sie auch zum X gemacht haben und so weiter. Und die haben, witzigerweise, einer davon hat getwittert, hat tatsächlich das Wolfsburg-Logo, also das Trikot getwittert und irgendwie gesagt, ja, ihr kopiert doch unsere Fraktion, also so ein bisschen spaßeshalber oder so. Oder kauft doch lieber meinen Merch oder irgendwie sowas. Das war ziemlich witzig.
Nicht schlecht.
Ja, und das halt von Wolfsburg. Das war ziemlich cool.
Das Marketing auf jeden Fall, das freut sich.
Ja, das war auch alles, was ich zu den Trikots sagen wollte. Wie gesagt, von Werder bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ich zeig dir nochmal kurz das oben in der Mitte.
Oh, das sieht aus wie das Xbox-Logo der allerersten Xbox.
Oh, stimmt. Xbox könnte es auch sein.
Also muss ich persönlich sagen, finde ich echt schön.
Ey, es ist was Neues. Ich bin immer froh, wenn irgendwer was probiert.
Ja.
Wenn, ich glaube, Freiburg ist jetzt wieder zu den schwarz-roten Streifen gewechselt oder so.
Ja. Naja.
Ist auch nicht schlimm, aber ich mag es immer, wenn irgendwer so ein bisschen mal... Bisschen was probiert.
Ich fand wir, also
ganz dankbar.
Wir 1860, mein Lieblingsverein 1860 München. Ich fand eigentlich, wir hatten immer sehr, sehr schöne Trikots. Klar, mit Ups und Downs, aber ich mag die hellblau-weiß-Kombination auch ganz gerne. Dieses Jahr nicht so. Ich finde, dieses Jahr ist, seit ich Fan bin, eines der hässlichsten tatsächlich. Ist nicht so schön. Ist sehr viel weiß mit eigentlich nur quasi einem so hellblauen Streifen. Meh. Aber ich kaufe mir sowieso ganz, ganz selten Trikots, weil sie mir schlichtweg zu teuer sind.
Ja, Tatsache. Ich habe mir früher mein allererstes Trikot, also nicht die ich geschenkt bekommen habe von Rot-Weiß-Oberhausen, das erste, was ich mir selber im Prinzip von meinem ersparten Taschengeld gekauft habe, war Werder Bremen 2007, 2008 mit Carlos Alberto, dem großen Transfer, der phänomenal gefloppt ist. In jeder Sport 1 und DSF Top 10 Transfer-Flop-Serie war er immer unter den Top 3.
Ich glaube, es gibt keinen, der 1860 dabei toppt, wie eigentlich bei fast allem Negativen. Wir haben, das muss ich mal kurz einwerfen, wir haben uns damals, ich glaube, Abedi Pelé war das, gekauft aus dem Ausland.
Hey, er heißt Pelé. Wie schlecht kann er sein?
Der war auch nicht schlecht. Nur die ganze Story drumherum ist mal wieder so lächerlich, dass eigentlich nur wir das machen können. Den haben wir dann gekauft und dann kam er an, war am Trainingsgelände und hat sich gewundert, warum dann alle hier blau tragen. Ja, stellt sich raus, der dachte, er wird zu Bayern gewechselt. Kam dann in München an, Vertrag unterschrieben. Ja, bin ja bei 1860, ne? Er war erfolgreich, er war gut und er hat sich dann auch wohlgefühlt. Das ist aber schon wieder bitter. So typisch. Ja, das, naja.
Was ich eigentlich sagen wollte, das Trikot damals mit Hose und Stutzen war, ich glaube ich, bei 60, 70 Euro. Mit Beflockung, mit Hose, mit Stutzen, wie das gesagt. Ist
aber noch.
Heute bist du halt bei einem Trikot ohne Flock schon bei 80, 90 Euro. Ja. Und mit Hose, mit Stutzen und Flock bist du irgendwo bei 140, 150. Und das ist, Alter.
Ja, das ist. Die steht halt in keinem Verhältnis, bei aller Liebe nicht.
Gar nicht.
Mein letztes war, das musste ich mir einfach kaufen, weil der Trikotsponsor halt einfach Aston Martin war. Oh. Frag mich nicht, wie das da hingekommen ist und zu der Zeit auch mein Lieblingsspieler bei 1860 gespielt hat.
Stefan Aigner,
genau. Oh. Jetzt beim KFC Uerding.
Und der hat es geschafft, der Junge.
Ja, auf jeden Fall. und dann dachte ich mir, das ist so eine geile Kombi, das musst du jetzt mal machen, aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ach, die alten Zeiten. Ich möchte beim Fußball bleiben.
Du möchtest kurz, beim Fußball
um auf die letzten Sporthasser zu vergraulen. Es gibt neue Regeln.
Oh Gott, keine Ahnung.
Nee?
Nee.
Okay.
Wie gesagt, ich verfolge mittlerweile echt mehr Football als Fußball.
Das ist traurig.
Ich verpasse sehr viel.
Es gibt neue Regeln, die eingeführt wurden. Die gelten für ganz oben bis ganz unten. Also alle liegen querfeld durch. Ich will mal kurz 3, 4 davon nennen. Und zwar bei einer Mauer, die gestellt wird bei einem Freistoß mit mindestens 3 Leuten drin, muss jeder Gegner beziehungsweise muss die den Freistoß ausführende Mannschaft weg von der Mauer, mindestens 1 Meter. Also du darfst keinen mehr von deiner Mannschaft in die gegnerische Mauer stellen, um dann irgendwie wegzugehen oder zu irritieren. Die müssen ab 3 Mann beim Gegner weg.
Gab es gerade gestern. Gestern war englische Woche und 1860 hat gegen Zwickau gespielt. Und das 1-0, da gab es Diskussionen genau aufgrund dieser Regel danach.
Krass.
Weil einer von 1860 in der Nähe der Mauer rumschabenzelt ist. Aber das Tor wurde gegeben und laut Einschätzung von Baba Grafati auch korrekt.
Zweites ist kurze Abstöße. Die sind jetzt erlaubt. Du darfst im Strafraum rumstehen. Der Gegner darf nicht stören. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, da bin ich ehrlich. Auch bei Freistößen ist es wohl irgendwie so. Und du kannst ja jetzt einfach einen Doppelpass spielen. Es gab eine witzige Szene, die habe ich gesehen. Um das auszuhebeln, hat der Torwart im Prinzip den kurzen Abstoß einfach gelupft zum Verteidiger und der hat ihn zurückgeköpft, damit ihn der Torwart in die Hand nehmen kann.
Ja,
das ist wohl legal.
Okay.
Was das Ganze so ein bisschen ad absurdum führt, aber da denken sie sich wahrscheinlich auch noch irgendwas aus.
Das wird in Version 2.0 gepatcht.
Ich glaube auch, der Patch ist bald raus. Beim Elfmeter muss der Torwart bisher ja, was nie der Fall war, weil sie es nie gemacht haben, theoretisch mit beiden Beinen auf der Linie stehen.
Ja,
sobald er ausgeführt wird, muss er jetzt nur noch mit einem Bein.
Auch da wird sich wieder niemand dran halten und das wird niemand ahnden.
Nö. Ich stelle mir es witzig vor, wenn die irgendwie so seitlich stehen oder so, mit dem einen Fuß möglichst weit rauszugehen und irgendwie so einen Ausfallschritt machen. Das könnte interessantes Taktieren sein.
So ein bisschen wie der Sternschritt beim Basketball.
Ja, ich gucke keinen Basketball.
Ich auch nicht, aber den kennt man halt noch so aus der Schulzeit. Du darfst ja nur, ohne zu dribbeln, nur, ich glaube, 3 Schritte gehen oder sowas. Und wenn du den Sternschritt machst, setzt du einen Fuß auf und kannst dich dann so quasi im Kreis bewegen, indem du den anderen Fuß nutzt, um dich zu drehen. Und dann kannst du quasi so oft mit einem Fuß dich drehen, wie du möchtest, weil du halt keinen dieser Schritte nach vorne machst. Das ist der Sternschritt, meine ich. Ist schon ein paar Jahre her.
Wieder was gelernt, wenn es denn richtig war. Was noch neu ist, wenn jemand den Münzwurf gewinnt, die Wahl da, ne? Wenn man sagt schwarz, dann kriegst du schwarz.
Bisher wird grundsätzlich wiederholt. Und das Ganze, bis dann beide keinen Bock mehr haben.
Ja. Nee, wenn der gewinnt, darf er jetzt entweder auswählen, welche Seite er will, oder den Anstoß wählen. Ich glaube, das gab es im Profibereich nicht. Bei uns in der Kreisliga war das gang und gäbe.
Weiß ich nicht. Ich meine, beim Football ist das auch gang und gäbe.
Zumindest in der Jugend so, Anstoß oder Seitenwahl, fand ich immer.
Krass.
Wenn du Anstoß genommen hast, hat halt der andere Seitenwahl.
Hm.
Das war's. Ist ja zumindest auch da so. Dann der Schiri ist nicht mehr Luft. Das ist, glaube ich, das, worüber sich alle krass aufregen.
Stimmt, da habe ich auch mitbekommen.
Also wenn du den Schiri abschießt und von da springt er ins Tor. Bisher war das halt ein Tor, weil der Schiri ist Luft. Weil der Schiri jetzt Luft ist. Wir haben eine Satzinversion bei kausalen Nebensätzen, kann man ja auch mal sagen.
Wow, ich bin schockiert. Das war zu viel Niveau für diesen Podcast hier.
Ich habe es gerade gesprengt.
Wir müssen jetzt gleich eine Review über die letzte Woche Berlin Tag und Nacht geben, damit ja, das Ganze wieder ausgeglichen wird.
Das war's dann mal wieder komplett. genau, nee, das wird jetzt einfach mit dem Schiedsrichterball geahndet, wenn der von da ins Tor gehen würde. Oder wenn er anderweitig entscheidend eingreift ins Spiel in den Konter. Unabsichtlich natürlich, absichtlich wäre sehr merkwürdig. Dann gibt es einfach einen Schiriball. Und das Letzte, was ich habe, Auswechslungen müssen schneller gemacht werden. Wenn jemand an der Eckfahne steht, darf er nicht mehr über das ganze Spielfeld trotten, sondern muss halt da die nächste Außenlinie nehmen, die es gibt. Und dann ist er raus. Finde ich mega gut.
Ja, absolut.
Regt mich tierisch auf. Ich finde, Zeitspiel sollte man eh viel, viel mehr noch begrenzen.
Ja.
Wenn der Torwart wieder eine halbe Minute braucht, um einen Ball zu holen und so, dieses, ich nehme den Ball noch mit beim schnellen Freistoß des Gegners, renn 10 Meter, werf ihn dann 5 Meter in die Luft und so, würde ich sofort gelb sein.
Auch so Geschichten, du bist schon in der Nachspielzeit und da legt sich einer hin und täuscht einen Krampf vor oder legt sich einfach nur so hin. Ja, rigoros nachspielen lassen. Also nicht sagen, ja okay, wir sind jetzt halt in der vierten Minute und du hast 2 Minuten da gelegen, dann farb ich mal ab. Nein, dann spielen wir halt bis 6 Minuten nach. Fuck ja. You.
Also bei Zeitspiel, ich finde das, und das, klar, ich glaube, Bayern macht das sehr, sehr intensiv, gerade in den Spielen gegen Werder, wenn Werder mal wieder im Halbfinale rausfliegt und Bayern sich einen Elfer holt, um sie zu besiegen.
Das war böse. Ja, aber das...
Das zweimal in Folge.
Da muss ich sie nicht darauf bezogen in Schutz nehmen. Das war komplett zum Kotzen. Keine zwei Meinungen. Aber dieses Zeitspiel oder diese Art von Zeitspiel machen alle.
Darauf möchte ich hinaus. Selbst wenn Werder das macht, umgedreht, es kotzt mich so an.
Ja.
Hey, dann ist halt 85. und ihr führt 2-1, jetzt gib den Ball her. So, egal ob ich im Stadion bin oder vorm Fernseher, ich will halt Fußball sehen. Jetzt gib den scheiß Ball her, Mann, und mach.
Da würde ich dann auch sagen, hier dieses entweder das Eishockey- oder Football-Ding kopieren. Verletzungsunterbrechung, okay. Zeit anhalten. Und das sobald der Ball wieder rollt, Zeit los. Und dann gibt es halt keine Nachspielzeit. Das gibt es dann halt einfach nicht, aber dafür wird die Zeit rigoros gestoppt.
Ansonsten fände ich nicht schlecht, Zeitstrafen zu verteilen für sowas. Ist jetzt ein,
das wäre auch gut,
ja. Weirdes Ding. Ich glaube, mein Vater sagt das immer. Wenn du einfach Zeitspiel, musst ja nicht gelb oder gelb-rot, aber 4 oder 5 Minuten, tschüss, Kann er danach wieder rein.
Finde ich auch ganz gut. Ist ja auch, machen sie ja beim Eishockey auch. Gut, da jetzt nicht beim Zeitspiel, aber die Zeitstrafen halt, ne? Ja, also, wenn man wollen würde, könnte man diesem ganzen Gehabe halt Herr werden im Fußball. Aber das ist ja scheinbar nicht wirklich gewollt. Aber mir persönlich nimmt sowas auch ganz gerne mal den Spaß dann.
Komplett. Also wenn ich so ein Spiel sehe, und es gibt Spiele, die fesseln dich. Ich sag mal, Werder gegen Bayern, das Halbfinale. Klar, Werder hat in 2 Minuten von 0-2 das 2-2 gemacht, vom Anstoß durchgelaufen, dieses Stadion. Das war der Hammer, das habe ich selten so gesehen, diese Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das war eins meiner Saison-Highlights.
Nee, weil ich mir Bayern-Spiele für gewöhnlich nicht angucke. Ich
eigentlich auch nicht, aber da haben sie halt 0-2 zurückgelegen, sehr lange. Dann glaube ich 81. und 82. halt der Doppelschlag und dieses Stadion hat gebebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die Bayern hatten so weiche Knie, alter Schwede. Und ja, dann halt durch diesen Elfer raus. Aber das sind so Sachen, das sind Spiele, die liebst du. Und danach, trotz des Elfers, war blöd, aber es war ein Hammer-Spiel. Und dann hast du halt so Spiele, die vor sich hin öden und dann noch 10 Minuten Zeitspiel und das nimmt dir halt den Spaß am gesamten Gucken.
Ja.
Und dann hast du auch keinen Bock mehr. Und das ist halt relativ tödlich für einen Fußball, der genau davon lebt, dass die Leute Bock drauf haben.
Zumal Fußball im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sowieso jetzt nicht so ein actionbepackter Sport ist, sondern es passiert halt auch mal, dass 10, 20 Minuten lang nichts passiert. Du nur im Mittelfeld irgendwo rumeierst und das Spannendste, was passiert, ist mal taktisches Foul und ein Freistoß irgendwo ins Aus.
Gibt solche auch. Und solche Spiele.
Und wenn es dann noch am Ende dazu geht, dass du da dann dein Zeitspiel hast, dann wow.
Wo ich noch letzter Punkt ausrasten könnte, wenn sie zur Eckfahne laufen. Sobald irgendwer mit dem Ball Richtung Eckfahne läuft und anfängt abzuschirmen, ich finde das grenzwertig.
Nö, das finde ich eigentlich noch okay. Das ist im Spiel und
Es ist im Spiel, es ist komplett legal und ich finde es so unglaublich. Sie sind vielleicht 3-2 in der Überzahl, können auch rumspielen, können ausspielen und der läuft halt gezielt zur Eckfahne, stellt sich da hin und wartet, dass irgendwer kommt, um ihn abzuschirmen.
Ist halt nicht schön, aber das finde ich noch okay.
Es ist nicht schön und das meine ich, es ist nicht schön.
Ja, nee, das finde ich noch okay. Wir sind übrigens schon wieder Idioten und wir haben auch in der 6. Folge nicht dran gedacht, die Top-Liste, die wir haben, am Anfang zu teasern.
Oh, stimmt.
Das müssen wir uns
echt mal aufschreiben. Ich wollte das Intro noch verlängern. Ich wollte da so ein bisschen, was wir heute vorbereitet haben, machen. Habe ich ja wieder vergessen. Wir haben eine fantastische Folge für euch vorbereitet, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tolles Programm dabei. Die Fußballregeln zum Beispiel. Das aktuelle schönste Bundesliga-Trikot ist dabei.
Oh ja.
Sowas.
Poetry Slam.
Poetry Slam, super. Hört auf jeden Fall rein. Bleibt dran.
Das ist so ein bisschen, als würdest du ein Buch aufschlagen und hast dann irgendwo so das Kapitelverzeichnis so auf Seite 235.
Wir haben eine Top-Liste vorbereitet. Du darfst wieder. Ich glaube, das machst du immer.
Ja, genau. Und zwar geht es diese Woche um die Top 5 realen Orte, die wir gerne mal besuchen würden. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Urlaub sein, kann aber. Also einfach Orte, bei denen wir sagen, ey, da möchte ich einmal hin, das möchte ich mir einmal angucken. Genau, wieder eine Top 5, maximal 2 Honorable Mentions. Ansonsten gibt es keine Einschränkung, außer dass der Ort real existierend sein muss.
Wunderbar, hast du toll gemacht.
Ich danke dir.
Du hast große moderatorische Fähigkeiten.
Oh, das sagt Mama auch immer.
Sagt sie das wirklich? Oder
ich glaube nicht.
Ich glaube, das sagt sie einfach so, ne?
Nee, sagt sie gar nicht. Das war komplett aus der Luft gegriffen.
Ich möchte eine neue Rubrik einführen.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Du hast zu Recht Angst. Ich möchte sie kurz ganz langweilig und dröge erklären, warum sie so heißt, wie sie heißt. Eigentlich heißt sie Künstler des Monats.
Okay.
Das ist aber zu langweilig. Da muss was Cooleres her.
Epic YouTuber Prankster of the Month, yo.
Ich habe gerade überlegt, of the week wäre einfacher für mich zu sagen als of the month. Das ist ja für Deutsche
furchtbar. Das ist schon wieder dieses VH.
Und zu viele davon. Artist of the month wäre es, aber Artist finde ich zu langweilig, ich sag Arti. Deswegen heißt es Arti des Monats. Das ist meine Kategorie. Ich werde dafür irgendwann nochmal ein eigenes Intro machen.
Das klingt ein bisschen wie der Oscar, der Arti. Ja.
Stell es dir so vor. Es ist der Steinwurf im Glashaus Oscar im Prinzip. Der Oscar unter den Podcast-Trophäen, die vergeben werden. Das ist der Arti des Monats.
Finde ich schön.
Und der Arti des Monats.
Jetzt bin ich doch überzeugt.
Ne? So schnell geht das. Geht an Faber.
Oh, deswegen das Instagram-Teaser-Bild.
Krass, ne?
Ja, wir sind nämlich so secret voreinander, dass selbst das, was auf Instagram gepostet wird, ich vor der Aufnahme teilweise nicht den Kontext raffe.
Ja, vielleicht, aber ich hätte es dir auch erklären können, du hättest es vielleicht doch nicht gerafft. Faber ist zurück. Unglaublich. Was sagst du dazu? Bist du genauso erfreut wie ich?
Ich kenne Faber nicht.
Ja, du musst jetzt einfach mal ein bisschen mitgehen kurz.
Oh, ich bin absolut gehypt. Ich raste aus.
Das glaube ich.
Raste aus.
Okay, jetzt ist gut. Mhm. er ist zurück. Es ist ein Sänger. Ich glaube, ein Österreicher. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist Österreicher. Und mit Österreichern hätten wir große Vergangenheiten.
Jetzt weiß ich, wer das ist. Faber, der bekannte Österreicher, Out of the Dark, Genie, der Kommissar.
Ich bin raus.
Falco. Ach Falco so. Faber war auch Österreicher. Das ist ja, komm, egal, mach weiter.
ich bin kein Musikexperte, ich bin kein Fan von Musik, ich höre nicht viel Musik. Wenn ich irgendwas höre aus Deutschland, ist jetzt schon wieder also was deutschsprachiges, sagen wir so, dann ist es auf jeden Fall Faber. Faber ist relativ jung, sehr, 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 sehr deep in seinen Texten. Ist ein Künstler. So, wenn du Metakunst
sind
magst.
Sind Musiker für gewöhnlich
alle. Ja.
Für gewöhnlich.
Aber wenn du dir Taylor Swift nimmst, ich mag immer Taylor Swift als Beispiel heranzuziehen.
Ja, die ist aber ein schlechtes Beispiel für für eine Nicht-Pop-Künstlerin, weil die halt wirklich was drauf hat. Die kann.
Hat sie. Aber nimm ihre Texte, nimm Fabers Texte, du spürst in einem der beiden ein bisschen mehr Tiefe. Und das ist nicht Taylor Swift.
Das brauchst du mir nicht erzählen. Ich höre sehr viel Musik mit textlicher Tiefe. Ich kenne die Probleme, wenn du Texte magst, die ein bisschen deeper sind, mit ein bisschen Meaning dahinter, wie also, meine Freunde aus England sagen würden.
Hast du denn Freunde in England?
Meine Freunde in England, ja.
Oh, okay. Alle oder
alle?
Alle zwei?
Nee, alle.
Alle?
Ich bin
Engländer.
Ich bin per You. Mit Boris Johnson, mit Theresa May, mit David Cameron, aber auch mit dem
Gary Lineker auch?
Alle.
Wayne Rooney?
Ja, natürlich. Ja, hallo, ich bitte dich.
Auch mit den Schotten?
Ja, natürlich. Die Schotten sind, darf man gar nicht so laut sagen, aber die sind mir noch lieber als die Engländer. Also wir gehen halt immer nur mal.
Du bist auch mehr so der William Wallace unter den Revolutionskämpfern, oder?
Ich bin der Frank Lampard.
Okay, das hat nur so halb Sinn gemacht jetzt, aber.
Absolut.
Ich möchte zurück zur Faber kommen.
Ja, bitte, bitte. Wir sind hier gerade sowas von in eine Sackgasse gelaufen, bitte.
Sehr politisch, aber nicht politisch im Sinne von parteiergreifend oder sonst was, einfach nur anti-rechts. Ich glaube, er ist sehr weit links, aber du musst nicht links sein, um es zu hören. Ich bin ja auch nicht links.
Ich glaube, du bist erzkonservativ, wie wir letzte Woche festgestellt genau. haben.
Nee, wie hast du gesagt? Nein, radikale Mitte oder so?
Ja, radikaler Zentrist.
Ah, irgendwie sowas. Ich glaube, wenn du, um anti-rechts zu sein, musst du ja nicht links sein. Du musst halt einfach nur Mensch sein. So.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Daher sind seine Texte halt sehr gegen diese rechte Hetze. Er macht sich sehr viel drüber lustig, aber auch sehr ernst. Spricht viele sehr coole Themen an. Die Lyrics, die Art, wie er reimt, wie er Sachen aneinander hängt, ist wirklich. Da musst du, glaube ich, entweder viel trinken, viel rauchen oder beides, um das zu machen. Es ist der Shit. Und er hat jetzt ein neues Lied rausgebracht und ein neues Video, was, glaube ich, schon wieder gestrikt wurde und runtergenommen wurde von YouTube. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht.
Den kennt YouTube oftmals auch nicht. Das ist das ganz große nicht. Problem davon.
Aber im November bringt er sein neues Album raus. Also das ist jetzt der Teaser gewesen dafür. Und zwar mit 16 Songs insgesamt. Was relativ viel ist, lass mich nicht lügen, für ein Album.
Ja, ich auch.
Und da freue ich mich mega drauf, weil ich sein anderes hoch und runter gehört habe. Sein letztes, sein zweites. Faber ist zurück. Mein cool. Artist Modus. Und seine Videos sind der Hammer. Egal welches, die sind wirklich, wirklich gut. Und ich bin ja großer Videofanatiker, was Musik angeht. Geil.
Ich freue mich. Faber ist back. Muss ich, wenn wir gerade in der Musikschiene sind, muss ich das ausnutzen, weil das passiert, vor allen Dingen, wenn du es ansprichst, das passiert ja alle Jubeljahre immer. Muss ich auch kurz ansprechen. Ich freue mich auch noch sehr auf ein Album, was in diesem Jahr kommen wird, und zwar von 8 Kids. Das ist eine junge, aufstrebende, sagt man, Hardcore-Punk-Band.
8 Kids?
8 Kids. Also 8 Kinder. 8 Kids, genau. Ach so. Die tatsächlich, die habe ich in Seesen schon gesehen, die habe ich hier in Alfeld, in so ein kleines, ist es eine Stadt oder ist es ein Dorf? Ich glaube, es ist eine Stadt, ne? So eine Kleinstadt. Ja,
Kleinststadt?
Eine sehr, sehr kleine, auf jeden Fall, nicht groß, sagen wir nicht groß. In so einem Club mit, wie viele Leute waren da, 50 Leuten oder sowas, habe ich sie live gesehen, hier ganz in der Nähe in Hildesheim. In Seesen waren wir noch weniger, 20, 25. Und einen Monat später habe ich sie auf dem Full Force gesehen, auf einer riesengroßen fucking Hauptbühne. Und bei allen Konzerten haben sie genauso viel Power gegeben. Du merkst halt richtig, dass sie da noch Bock drauf haben. Das ist, die machen geile Musik, die machen auch geile Texte, sind auch ähnlich wie Faber. Einigermaßen politisch, was in den Texten gar nicht so oft sich widerspiegelt, sondern da geht es halt wirklich mehr um deepen Kram, um Gefühle, um Probleme, Drogenprobleme, irgendwelche seelischen Sachen. Ist manchmal ein bisschen down, aber die Musik ist sehr, sehr geil. Und da kommt jetzt das zweite Album dieses Jahr noch raus. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Guck mal, haben wir alle was gemeinsam.
Wunderbar.
Wenn du meinst ein bisschen down, meinst du depressiv?
Es ist jetzt nicht, es ist keine Emo-Musik oder sowas, weil es geht schon, also Gitarren und Schlagzeug hauen die in die Fresse. Mit aber doch, der Sänger hat einfach eine unglaublich raue, sehr, sehr schöne Stimme, wie ich finde.
Ich glaube, das geht Richtung Faber. Faber ist auch keine gute Laune-Musik, möchte ich an der Stelle sagen.
Doch, also es kommt immer drauf an, die haben beides. Die haben sowohl so einen Song wie Dämonen, wo übrigens, da muss ich dir das Video zeigen, weil das Video war das, was mich auf diese Band wirklich, das hat mir die Band gesold, gesellt.
Verkauft?
Also ich war, wie nennt man das? Das war das, was mich überzeugt hat, wo ich gesagt habe, okay, da musst du mehr von hören, das ist der Shit. Weil das Video so unglaublich gut in Zusammenklang mit dem Song war. Ja, also die haben sowohl in Anführungsstrichen Musik, wo du Party zu machen kannst, als auch welche, wo du wirklich, wenn du sie zum ersten, zweiten Mal hörst, kurz schlucken musst. Ist eine super Band. Gehört, die müssen eigentlich noch viel, viel größer werden. Hoffe ich.
Hoffst du?
Hoffe ich, ja.
Wünschen wir ihnen auf jeden Fall das Beste. Genau. Ich möchte noch kurz einen Call raushauen. Und zwar gibt es einen wunderbaren kleinen Podcast in München, den zwei junge Damen machen, die primär über Musik reden. Also das, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ich glaube, ich werde gleich auf Instagram einfach mal callen, dass die das neue Faber-Lied besprechen sollen.
Oh, wunderbar. Dann kannst du direkt hinterherhauen, dass die bitte auch die 8 Kids-Platte, die neue, dann besprechen sollen.
Sie können auch mal reinhören.
Die können auch eigentlich mal vorbeikommen. Dann können wir hier
es ist weit weg.
Einen schönen. Ja, oder wir kommen vorbei. 1860 können wir uns direkt weg. Mal. Nein, komm, wir treffen uns in der Mitte irgendwo in.
Was ist denn das?
Frankfurt? Weiß ich nicht. Was ist da? Was ist in der Mitte Fulda? Zwischen Hildesheim und. Nee, Fulda ist ja noch weiter nördlich. Näher an uns.
Irgendwas da, Thüringen, Hessen, ne?
Ja, Erfurt.
Oh.
Nee, ist schön da.
Ja?
Ja, ich war, da ist ja der Typ, der uns das Intro gemacht hat, der Jan.
Oh, Erfurt ist großartig.
Der kommt aus Erfurt und das ist wirklich schön da. Also,
ich war noch nie, keine Ahnung, ich war mal in Dresden, Dresden war super.
Das, was ich da gesehen habe, ich habe jetzt nicht so elendig viel gesehen, aber so die Innenstadt und das war schön. Ist ein Besuch wert. Sehr schöne Innenstadt.
Erfurt, unser Reisetipp des Tages.
Genau.
Ah, nee, der 11. Reisetipp des Jahres. Des Tages.
Oh Gott. Stimmt. Wir haben ja. Oh Mensch, da sind wir ja.
Dein Platz 5, quasi. Erfurt. Geil. Muss man gesehen haben.
Der Hammer. Außerdem hat Erfurt, das finde ich sehr geil, wenn du durch die Innenstadt gehst, eine lebensgroße, echte Figur von Bernd das Brot dastehen.
Wow.
Das ist der Shit.
Er ist ein depressives Brot.
Tommy Krabbeis. Geiler Typ. Der Erfinder
von. Ja. Ich habe neulich mal einen Podcast mit ihm gehört. Das war das dilettantische Duett. Wunderbarer Podcast. Und da hat einer der beiden ihn interviewt.
Ach, cool.
Das war eine coole Folge. Sehr interessant.
Der wirkt einfach super sympathisch.
Ich
mag den.
Ich möchte ein kurzes Thema ansprechen, weil ich es gesehen habe auf Twitter. Du bist ja nicht mehr auf Twitter aktiv, weil Twitter dich inaktiv gemacht hat.
Es ist auch irgendwie so ein Running Gag, dass das jede Folge einmal vorkommt, oder?
Ja, ist wie Adolf Hitler und Diana zu Löwen.
Nee, so. Hitler hatten wir letzte.
Hitler haben wir letzte Folge nicht gehabt.
Letzte
Diana
Folge
zu Löwen weiß ich nicht.
Ja, doch. Ich glaube schon.
Wahrscheinlich Diana schon. Diana
zu Löwen eigentlich immer.
Ich habe auf Twitter gesehen, Trump hat was gepostet.
Das ist schon mal keine Meldung
schon mal mehr krass. Eigentlich. Dann habe ich aber gesehen, dass das live geht. Also die Likes und die Retweets steigen live, werden die gecountet. Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, doch, das stimmt.
Das hat mein Brain geblowt.
Krass. Echt? Nee, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt keine News.
Man muss keine News sein. Ich will es den Leuten einfach nur mal vorhalten, wie krass die Welt inzwischen geworden ist. Nee, ich war völlig geflasht. Ich habe dann so zugeschaut, wie das so immer weiter hochging und so. Und dann da und da und da ging eine Zahl hoch und da. Ich fand das mega cool zu beobachten.
Es ist schon spannend.
Vor allem Trump hat ja eine relativ große Reichweite, muss man mal so sagen.
Ja.
Und das ging dann halt fast in tausender Schritten, so die Likes pro Sekunde.
Ja.
Oder halt die Retweets oder die wütenden Kommentare, je nachdem. Aber es ging wirklich in riesigen Schritten. Das war beachtlich. Wenn du überlegst, wo auf der Welt überall gerade Leute diesen Tweet sehen und interagieren.
Ich habe einmal einen leicht viralen Tweet gemacht.
Einen leicht viralen?
Leicht viral.
Der feine Herr.
Die Tagesschau hatte nämlich was gepostet. Und zwar zu einem im Internet sehr kontrovers diskutierten Thema. Und ich habe, Populist, der ich bin, mir sofort gedacht, das ist deine Chance, Mirko. Hier beginnt die Influencer-Karriere. Und hab mir gedacht, wenn du jetzt den ersten Kommentar darunter ballerst und der so formuliert ist, dass die meisten Leute höchstwahrscheinlich dir zustimmen werden, dann wird das Ding abgehen.
Also der Luke Mockridge unter den Twitter-Kommentaren.
Ja, genau. Der Luke Mockridge unter den Twitter-Kommentaren.
War es Artikel 13 oder was war?
Ja, tatsächlich war es Artikel 13. Und das war quasi der Post von der Tagesschau, dass Artikel 13 beschlossen wurde. Und dann habe ich da absolut plumpen, also jetzt nicht plump im Sinne von ihr Fotzen, sondern halt schon durchdacht und nicht ganz so platt, aber halt schon so in die Kerbe geschlagen von wegen schämt euch, bla bla bla, habe ich da drunter gepostet und es hat funktioniert. Ich hatte, das kann ich von mir auf jeden Fall behaupten, das nimmt mir keiner mehr, außer Twitter mit meinem Account, ihr Penner. Scheiße. Ich hatte einmal tatsächlich mehr Likes als die Tagesschau. Habe ich einen Screenshot davon gemacht.
Wie viel hattest du?
Ich weiß nicht, irgendwas Dreistelliges.
Dreistelliges? Wow, ja, krass.
Das war schon, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Influencer. Mein Handy hat die ganze Zeit vibriert mit all den neuen Likes.
Ja, ja.
Ich hatte das Influencer-High. Ich war sofort so, oh Gott.
Du wolltest schon zu DM rennen und die ersten Sachen einkaufen für einen Haul.
Habe ich, auf jeden Fall. Ja. Direkt schon mit Rossmann telefoniert und habe gesagt, hier Leute, wollt ihr meinen Duschschaum anbieten? Ich dusche zwar nie, aber das macht man nicht so als Gamer, aber ich verkaufe schon meine Seele. Ist alles cool.
Was habe ich noch? Nach den Trailern, die auch noch kommen, hast du noch kurze Sachen?
Ja.
Oh, ich habe auch noch einen schönen Call, den ich machen möchte.
Also eigentlich war das jetzt eine absolute, also auf dem Silbertablett serviert. Du fragst, ob ich noch kurze Sachen habe und ich sage, ja. Und da kam nichts. Ich bin wirklich enttäuscht. Wirklich, wirklich enttäuscht. Wir sind
Wolltest
auch
du jetzt Comedy. Einen halb perversen Witz hören oder so?
Ich wollte zumindest irgendwas Flachwitziges hören.
Okay, so. Also wir versuchen bald wirklich, ja, wie soll ich sagen, kultivierte Leute einzuladen in diesen Podcast, um mit ihnen über Kunst zu reden. Ich weiß nicht, ob wir mit der Schiene richtig liegen. Ich will ja auch Leute beeindrucken hier. Ich bin ja im Grunde auch nur ein Kind.
Wie in Folge 1 bereits erwähnt, ich bin nicht der Kultivierte von uns. Ich bin hier der Hafenarbeiter, der Comic Relief.
Der Jar Jar Binks, ich erinnere mich.
Ich bin nicht der Jar Jar Binks. Ich bin eher so der Timon und Pumba.
In der Originalversion oder?
Ja, ich hoffe doch in der Originalversion. Hm. Und zwar eine Sache, die ich diese Woche entdeckt habe, die mich so glücklich gemacht hat, wie lange nicht mehr etwas, was ich so mal eben im Internet entdecke. Und zwar auf Spotify sind alle Folgen der Hörspielreihe Point Widmark zu finden. Von 1 bis, schieß mich, Point Widmark.
Point Widmark.
Point Widmark ist so ein bisschen das etwas erwachsenere 3 Fragezeichen. Das habe ich früher super, super gerne gehört. Das sind richtig schöne Hörspiele. Mit ganz, ganz bekannten, also die 3 Hauptcharaktere sind ganz, ganz bekannte Synchronsprecher. Gerrit Schmidt-Voss, den man kennt. Einer man von kennt den, ihn. Ja, den kennt man halt wirklich. Das ist, meine ich, der von der O2-Werbung und von JD aus Scrubs kennt man tatsächlich. Dann Kim Haspar, glaube ich. Einer von den beiden Haspar-Brüdern. Die sind ja beide sehr bekannte Synchronsprecher. Und den von Jay habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber die Stimme kennt man auch. Sobald man sie hört, weiß man es. Das ist, die Story ist super, finde ich. Das ist einfach schön. Da kommen nostalgische Gefühle auf. Bei den Folgen, die ich dann vor 10 Jahren irgendwo, 10, 15 Jahren schon mal gehört habe, genauso freut man sich dann über Folgen, die man früher nicht gehört hat, weil man früher ja 10 Euro oder 15 Euro für so eine CD hingeblecht hat und das dementsprechend dann nicht so oft machen konnte. Und jetzt zahle ich meine 9 Euro oder 12 Euro fürs Familienabo bei Spotify und kann mir von 1 bis X die Sachen da anhören und freue mich dann, dass ich da jetzt endlich mal alle Folgen mir einmal anhören kann. Also Leute, Empfehlung, hört da mal rein, das ist echt cool.
Eine Hörspielempfehlung, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das hier noch erleben. Ja. Möchtest du mal aufklären, wo der Unterschied liegt zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel?
Ein Hörbuch ist ein Buch, das vorgelesen wird von Anfang bis Ende, geht meistens x Stunden und ein Hörspiel ist einfach nur eine Art Kurzgeschichte, eine Kurzgeschichte, die so 1,5 bis 2 Stunden lang geht.
Der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass es beim Hörbuch nur einen Sprecher gibt.
Ja, das ist eigentlich übelst offensichtlich, stimmt. Ja. Aber das ist nicht immer so
bei einem Hörbuch. Es ist immer so. Ist das so? Sonst wäre es ein Hörspiel.
Auch wenn es quasi von Anfang bis Ende ein Buch ist, das vorgelesen wird, ist es dann auch ein Hörbuch. Spiel.
Also ein Buch mit mehreren Sprechern wäre aber selten.
Selten ist es, das stimmt, aber ich kenne es.
Es wäre, glaube ich, eine grobe Mutation aus beiden, aber ich glaube, es wäre trotzdem ein Hörspiel.
Also ich finde, es gibt zwei.
Ein Hörspiel hat immer noch Atmo, ist das Problem. Du machst Geräusche nach, ich hatte ja früher Winnetou-Hörspiele so. Dann hast du das Plätschern von Wasser, das Sirren eines Pfeils, mehrere Sprecher, der eine ruft, der andere flüstert und so weiter. Und ein Hörbuch ist tatsächlich Rufus Beck, der Harry Potter in 8,5 Stunden durchliest.
Geiler Typ.
Genau, aber es ist halt ein Sprecher ohne Atmosphäre, ohne Atmo, wie man sagt, ohne einen Teppich aus Geräuschen. Und das wäre im Prinzip ein Hörbuch und das andere wäre ein Hörspiel.
Wobei man bei Rufus Beck auch sagen muss, das ist halt fast schon wieder Cheaten, weil der Typ halt so unglaublich talentiert ist, dass du da auch beim besten Willen keinen zweiten Sprecher brauchst.
Ja.
Das wäre halt, den holst du dir wahrscheinlich nur ran, damit der Rufus Beck das Wasser bringt. Also zum Vorlesen braucht er das nicht.
Shoutout an Rufus Beck.
Auf jeden Fall.
Nein.
Der Typ hat, ey,
doch, ja, von mir aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dem, früher als Kind habe ich dem öfter zugehört als meinen Eltern, weil ich ständig die Harry Potter Hörbücher von A bis Z durchgehört habe.
Ist das der bei Die wilden Kerle Willi spielt?
Habe ich nie gesehen. Fand ich früher schon immer nicht so pralle.
Okay, vorsichtig. Vorsichtig, ganz vorsichtig.
Es war
vorsichtig.
Halt nur nicht meins. Ich sage ja, nicht, dass das
da, schlecht da war. Da muss ich jetzt langsam eine Grenze ziehen bei deinem ganzen Hate-Speech und so.
Ich habe heute nicht einmal abgehatet. Im Gegenteil, ich habe sogar meinen Hate ein bisschen abgeflacht gegenüber den
Das ist sehr gut. Helden. Wir müssen nämlich konformer werden gegenüber möglichen Sponsoren und gegenüber
Nein.
Wir müssen so ein bisschen abwaschbarer werden, finde ich.
Nein.
Ah, doch.
Das habe ich nur gemacht, damit ich hier nicht als Miesepeter dastehe.
Ich glaube,
das ist kein Image, das ich haben möchte, weil ich das eigentlich gar nicht bin. Zumindest nicht so krass. Das hat nichts damit zu tun, dass wir, oder ich zumindest, mich irgendwie abwaschbarer gegenüber oder für Sponsoren machen möchte.
Hey, ich schon. Ich biete mich überall an.
Ich mich sonst auch, aber nicht bei meiner Meinung zu Filmen oder Serien.
Nein, da natürlich nicht.
Wir haben hier eine journalistische Pflicht zu erfüllen.
Genau, journalistische Sorgfaltspflicht. Ich war bei dem Poetry Slam, bin raus zu der Siegerin, um sie zu interviewen. Und ich sagte, oh ja, bla, war krass und so, die 11 Leute, die da waren. Und sie so, ja, es waren aber nur 10 da. Und ich so, Weil ich habe nicht mal mitbekommen, wie viele da eigentlich aufgetreten sind. So viel zur journalistischen Sorgfaltspflicht.
Oh, oh, oh.
Und sie sagte, ja, der eine ist nicht gekommen, es waren nur 10. Und ich dachte, na, es waren noch 11, ich habe doch gezählt, ich habe doch zu jedem irgendwas mitgeschrieben. Aber das eine waren die 2 Leute, ist mir dann aufgefallen, deshalb kam ich auf 11.
Okay, gut, das ist dann natürlich auch verwirrend.
Ja.
Ich habe noch eine kleine Real-Life-Anekdote.
Real-Life-Anekdoten überhaupt sind großartig.
Das ist aber auch gar keine Anekdote, ich laber schon wieder Bullshit. Und zwar auf den Tag genau, heute vor einem Jahr bin ich aus meinem kleinen 120-Einwohner-Dorf hier in die Stadt mit über 100.000 Einwohnern gezogen. Wie ist es dir ergangen, als du von deinem Dorf, ich meine, mich zu erinnern, dass es auch ein Dorf war, in die
de facto Großstadt? Ja, ich kann es quasi sehen aus meinem Fenster.
Ist das so?
Es ist da gegenüber von der Stadt, ja.
Oh, okay, gut. Dann war es wahrscheinlich
nicht so. Ich kann die Windräder daneben sehen.
Okay, dann muss ich gleich mal drauf achten. Das war dann wahrscheinlich nicht so der Rieseneinschnitt.
Nee, gar nicht. Ich bin ja hier, kann man sagen, auf dem Moritzberg. Das ist im Westen Hildesheims ein kleiner Berg. Und es ist kein Dorf, aber es ist auch nicht wirklich stadtgefühlt. Es ist irgendwie so ein Mittelding.
Ich glaube, wenn wir jetzt noch spezifischer werden, wo wir aufnehmen, dann können wir eigentlich auch direkt bei Google Maps und so ein kleines Widget einbauen.
Der gesamte Moritzberg. Also klar, unten gehört noch zur Stadt, aber das gesamte Feld hier ist halt, ja, ist ein Stadtteil, aber du bist nicht in der City. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre nochmal ein größerer Unterschied. Du wohnst, kurz überlegen, näher dran, aber auch nicht in der City.
Ja, das Ding ist, ich wohne irgendwie so komplett auf dieser Grenze. Weil bei manchen Sachen, wie zum Beispiel bei der Stadtteilzeitung oder sowas, da sind wir Moritzberg. Wenn es dann aber um die Müllabholung geht, da sind wir Hildesheim West. Das ist so ganz strange. Ich weiß nicht, wo ich hochoffiziell, ich glaube, zum Wählen war ich auch im Moritzberg-Lokal, in einem der Moritzberger Lokale. I don't know. Ich wohne nicht in der Innenstadt, das weiß ich, aber sehr nah dran.
Ich fand's eigentlich, wenn dann, cool. Also ich hab's geliebt, auf dem Dorf aufzuwachsen. Wenn ich irgendwann Kinder habe, möchte ich unbedingt, dass die auf dem Dorf groß werden. Weil Radfahren, Fußballspielen, alles kannst du in der Stadt so nicht machen.
Naja, schon.
Nicht in der Form, in der wir es gemacht haben. Das würde ich ihnen, wenn, ermöglichen wollen. Aber hier in der Stadt. Und ich wollte eigentlich genau hier hin, von der Form her, so, ich sag mal, 15, 20 Minuten zu Fuß oder 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad weg, aber nicht in die Stadt. So in der Peripherie sozusagen. Mhm. Um schnell reinzukommen, wenn ich es muss, aber nicht drin zu sein, wenn ich nicht will. Und von daher, hier ist ruhig, ich bin trotzdem dran, es ist alles cool. Ja. Ich bin jetzt unter keinem Druck, es ist mir nicht zu hektisch. Es ist eigentlich ein recht kleiner Schritt gewesen im Endeffekt.
Ja, für mich war es schon ein bisschen Kulturschock, denn es ist halt de facto so, dass wenn auch nur, nehmen wir nur die Hälfte meiner Straße, die Hälfte der Straße, in der ich jetzt wohne, da wohnen mehr Leute als in meinem ganzen Dorf zusammengerechnet vorher. Ist schon was anderes. Aber ich finde die gewisse Anonymität, die du hier ja auch hast, zwar nicht so krass wie in New York oder in Berlin, Hamburg, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Anonymität hier, die finde ich eigentlich ganz angenehm. Es ist aber trotzdem nicht so krass trubelig, weil es ist halt immer noch Hildesheim. Du hast hier eigentlich alles, und einer der größten Unterschiede hier ist, du musst beim Pizzalieferanten nicht vorher auf die Karte gucken, ob er auch zu dir liefert. Ich meine, wir waren so klein und haben sie auch gerne mal vergessen auf der Karte. Und dann musst du nachfragen, ey, liefert ihr jetzt wirklich nur bis zum Nachbarort oder kriegt ihr den 1 Kilometer hierhin auch noch geschissen? Sondern hier ist es halt einfach, du rufst an und du musst nicht nachfragen, weil der liefert hierhin. Du bist quasi an der Innenstadt. Das fand ich, da muss man sich echt dran gewöhnen.
Da möchte ich eine Gegenanekdote liefern. Und zwar hatte ich damit nie ein Problem, denn bei dem Lieferdienst, den ich bevorzuge, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aus finanziell-wirtschaftlichen Gründen. Bei dem hatten wir eine Kundennummer damals, als ich noch in Einum gewohnt habe, in dem anderen Dorf. Wir mussten anrufen und sagen, hey, 107. Und der wusste Adresse, krass, Namen, alles und ist gekommen quasi. Und deswegen, wir sind ihm immer treu geblieben.
Heftig.
Wir lieben ihn, er liebt uns. Ich glaube, er schuldet mir noch einen Ulutak Gasos.
Oh, das ist schön. Das ist sehr geil, das Zeug.
Ja, geht. Ich hatte mal sehr, sehr viel und dann irgendwann wurde es mir ein bisschen zu viel, seitdem trinke ich es nicht mehr.
Na gut, okay.
Aber
ich habe einmal stockbesoffen eins mitbestellt, als ich mir Pizza geholt habe.
Kann man immer mal machen.
Ja.
Ist halt einfach Zuckersaft.
Eben.
Mit Kohlensäure, ja.
Schmeckt eigentlich ähnlich wie Sprite, ne?
Eigentlich. Aber es aber ist, glaube ich, noch süßer.
Was anderes,
ja. Ja. Mein Call. Ich will einen Call machen.
Was ist und ein zwar Call?
Ein Call ist einfach ein Call. Call ist Call, sagt man immer.
Better Call Saul?
Nee, einfach nur Call.
Schade.
Okay. Es gibt bald einen Kurzfilmwettbewerb. Einmal mehr. Da gibt es immer mal wieder welche.
Und ach, der du jetzige, meinst ein Shoutout?
Ja, ich nenne es Call. Wenn ich was ach calle, so, dann call ich was.
Also, wenn ich was calle, dann sage ich eigentlich hier, ich calle Bayern wird Meister oder so.
Genau. Und ich call, dass ich an diesem Kurzfilmwettbewerb teilnehmen werde.
Ach so, dann ist es ja doch kein Shoutout. Dann ist es ja doch ein Call. Dann
hast ist ein du Call, recht. Ne?
Hätte ich einfach mal 2 Sekunden gewartet oder so. Es tut mir leid. Ich habe jetzt für mehr Verwirrung gesorgt.
Manchmal ist es einfach okay, nicht zu reden.
Ach. Ja, aber ich glaub, in Podcast ist es blöd.
Es gibt mindestens 30 Szenen in dieser Folge, wo man mir das vorhalten könnte.
Es ist eigentlich quasi unser Konzept.
Eigentlich, ja. Es ist ein Kurzfilmwettbewerb. Man kann 60 Sekunden aufnehmen. Da darf alles passieren, was man will. Experimental, Animation, real, sonst was. Der ist von der Kunstschule Hildesheim. 10-jähriges Bestehen feiern die. In dem Rahmen läuft dieser Wettbewerb. Und ich glaube, er ist im Oktober. Ich weiß es nicht. Ich will teilnehmen. Ich möchte vielleicht Leute animieren, da auch teilzunehmen. Also guckt euch im Internet um, in diesem großen Internet, wenn ihr aus Hildesheim kommt. Wenn nicht, habt ihr in diesem Fall Pech gehabt, aber guckt euch auf jeden Fall andere Kurzfilmprojekte an. Denn bei diesen Wettbewerben, das ist so die Plattform, wo man wirklich Sachen zusammen erreichen kann, egal ob als Freundesgruppe oder anderweitig. Da könnt ihr Sachen einfach erstellen, loslegen, Spaß haben. Kurzfilme sind in jeder Hinsicht ein großes Projekt für euch, ein großer Spaß und ein großer Schritt, den ihr gemeinsam machen könnt in die ungewisse Kunstwelt hinein.
Das war schön gesagt.
Ja, ich bin am Ende irgendwie rausgekommen und dann habe ich einfach nur Wörter aneinander gehängt und möglichst langsam gesprochen, um die letzten Worte improvisieren zu können.
Ich kenne das, wenn du den Satz anfängst und aber noch nicht weißt, wo du am Ende dann stehen wirst.
Ich kenne so, das Skript ist in meinem Kopf so, die ungefähren Stichpunkte, aber
so ein bisschen gescribbelt und so hier ein Stichpunkt, da ein ja, Stichpunkt ja. Und da müssen wir nochmal eine Kurve schlagen, aber das ganze Konzept steht noch nicht.
Das war mein Call, ich werde teilnehmen und ich werde höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich werde Spaß haben.
Da bin ich gespannt.
Ich werde davon berichten.
Ich werde jetzt mal etwas ganz Ungewöhnliches machen, nachdem du dich bei den Filmen jetzt habe ich mir die Pointe versaut, ich Idiot. Nachdem du dich bei der Musik nach vorne geworfen hast, mache ich das jetzt bei den Filmen. Und zwar habe ich ein paar Filmgerüchte aufgeschnappt.
Gerüchte oder Gerüche?
Gerüchte.
Ach so, hätte ja auch sein können, dass du Gerüche aufgeschnappt hast. Oh, Herr der Ringe, was ist das?
Nee? Nein. Okay. Nein.
Dann die Gerüchte bitte.
Und zwar 3 an der Zahl.
3 Stück?
Ja.
5?
Es gibt das Gerücht.
Ich habe gerade 5 gesagt, das war Monty Python, Ritter der Kokosnuss, egal.
Ah, okay.
5? 3, 5. Kennst du das?
Am Ende? Weiß ich gerade nicht. Ich habe Ritter der Kokosnuss lange nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn vorgestern gesehen, deswegen bin ich da drin.
Ah, okay.
Aber ganz am Ende, wenn sie bei der Kaninchenhülle sind, dann möchte King Arthur die ganze Zeit sagen 3 und er sagt immer 5. Und dann wird er die ganze Zeit korrigiert. Da muss man 3 Fragen beantworten. 5 Fragen. 3 Fragen? 5 Fragen. Dann geht es immer so weiter. Ist das großartig?
Egal. Das ist ein geiler Film. Das Gerücht Nummer 1. Es soll ein neuer Mad Max-Teil in Entwicklung sein.
Ist eigentlich kein Gerücht, weil Tom Hardy für mehrere Teile unterschrieben hat, als er Fury Road gemacht hat.
Der Artikel, wo ich das gelesen habe, stand Gerücht. So. Gerücht Nummer 2, was eigentlich tatsächlich auch
kein Gerücht ist. Wollen wir erst über Gerüchte reden oder wollen wir alle 3 callen und dann...
Bitte sag nicht mehr callen, das bringt mich nur noch durcheinander.
Shoutout?
Shoutout.
Nee. Fury Road war großartig, einer der besten Filme des Jahres damals. Hast du gesehen?
Muss ich noch sehen. Habe ich mir vorgenommen, aber.
Empfehle ich auf geschafft. Jeden Fall. Die Story ist komplett egal, weil du hast wirklich, und das habe ich bei kaum einem anderen Film im Kino so gesagt, gesehen und gespürt, du hast alle 150 Minuten, keine Ahnung, wie lange geht, pures Adrenalin. Es ist fast perfekte Action, es gibt wenig CGI, alles ist Practical Effects. Es ist ein unglaublich guter Film. Nicht, was die großartige revolutionäre Handlung angeht, aber was die Effekte, was die Machart angeht, ist es eine Ode an den Actionfilm. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und es sieht großartig aus.
Ja, also den habe ich mir auch vorgenommen, den will ich noch sehen.
Und da ist so ein Typ, der spielt Gitarre und aus der Gitarre kommen riesige Flammen. Also er ist auf so einem riesigen Steampunk-Monster-Truck-Ding, mit dem die durch die Gegend fahren, in der Wüste. Er ist, glaube ich, blind, hat eine riesige E-Gitarre, mit der er krassen Sound spielt. Und aus dieser Gitarre, das ist quasi auch ein Flammenwerfer. Wie cool kann ein Film noch werden?
Ja, das ist wahrscheinlich so, ja wirklich, Rammstein der Film.
Vielleicht, ja.
2. Gerücht. Was wirklich eigentlich de facto kein Gerücht ist. Sylvester Stallone schreibt an einem siebten Rocky-Teil.
Rocky, wir reden von Rocky und nicht Rocky's Legacy.
I don't know, da stand nur Rocky.
Also er hat ja 6 Rocky-Teile gemacht und jetzt 2-mal Creed, Rocky's Legacy, quasi ein Spin-Off, wo er auch dabei ist mit Apollo Creed's Sohn.
Dann in dem Kontext ein Rocky-Teil.
Wahrscheinlich, ne? Kann ich mir bei ihm vorstellen, ist die Frage, was er machen will. Mit Teil 5 und mit Rocky Balboa, was Teil 6 war, hat er eigentlich so langsam, weißt du, den am Fassboden rumgeschabt und noch geguckt, ob da noch was ist.
Vielleicht baut das jetzt auseinander und schmeißt es in den Ofen.
Ich fand die, ich glaube, der fünfte war der Tiefpunkt, der sechste ging fast wieder. Ja, es waren nicht Tiefpunkte, aber es waren jetzt auch keine Highlights seiner Karriere. Die Sache ist, wenn er will, kann er halt richtig gute Drehbücher schreiben. Er hat ja Rocky 1 geschrieben, er hat bei Creed mitgeschrieben. Ich kann es mir cool vorstellen und ich bin absoluter Boxfilm-Fan. Ich habe wahrscheinlich fast alle Boxfilme gesehen, die es gibt, die coolen. Ich liebe einfach Boxerfilme. Ich kann den ganzen Tag Boxerfilme gucken. Und ich glaube, Million Dollar Baby zum Beispiel ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Die einzigen Boxer, mit denen du mich hinterm Ofen vorlocken kannst, sind die Hunde.
Weil die dich da wegjagen?
Nee, weil ich Hunde liebe.
Ach so. Wie dem auch sei.
Das kam jetzt übelst trocken, so übelst. Bäh.
Ja, wir haben das, auch beide so komplett aneinander vorbei gerade. Ja, grad.
Volles Wunder. Eigentlich war es nur ein schlechter
Wortwitz. Gerücht Nummer 3.
Gerücht Nummer 3. Und ich glaube, das würde dich sehr freuen, denn ich weiß, dass du diesen Typen sehr magst.
Ja!
Und zwar geht es um Helge Schneider, der nämlich für 2022 einen neuen Film angekündigt hat.
Aber waren seine bisherigen Filme nicht mehr so miese Klamauk-Sachen?
Ist das nicht sein?
Ich glaube, der letzte, den er gemacht hat, ich hoffe, ich vertue mich nicht. Ich glaube, der war richtig, richtig kacke.
Keine Ahnung. Also den letzten Film mit ihm, den ich gesehen habe, war, ich glaube, Die Sieben Zwerge 1 oder 2?
Beide tatsächlich. Da war der weiße Helge. Das war ziemlich witzig.
Ich habe keine Ahnung. Also, es gibt 2 Dinge von Helge Schneider, die ich ganz cool finde. Das eine ist, es gibt Reis und das andere, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Sommersonne Kaktus?
Nee. Klapperstrauß, glaube ich, heißt das. Das läuft nämlich jedes Jahr bis zum Abkotzen auf dem Festival. Und du hast halt immer so diese Sinuskurve. Mal liebst du es, mal hast du es, mal liebst du es, mal hast du es. Lieben tust du es meistens so tagsüber und hassen tust du es, wenn es dich nachts dann um 3-4 Uhr noch wach hält. Ja. Das ist so eine Hassliebe. Aber mehr Liebe als Hass.
Ja, das packt mich jetzt nicht, weil ich Helge Schneider nicht im Filmgenre verbuche.
Er ist halt ein krass guter Künstler.
Er ist ein guter Künstler. Ich finde, er ist ein fantastischer Comedian. Einer der wenigen, der mich wirklich unterhält, auch wenn er gar nichts sagt. Film weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich setze die Erwartung jetzt aber nicht hoch.
Ja.
Krasses Gerücht aber.
Ja.
Krass, was du da rausgekramt hast.
Oder?
Warst du da tief auf Reddit unterwegs?
Nee,
das war Subreddit, wie man so schön sagt.
Credit where credit is due. Das war auf, ich meine, auf quotenmeter.de.
Quotenmeter.
Ja.
Ja.
Jetzt habe ich außerhalb der Top 5 nur noch einen Filmtrailer. Ja, ihr habt richtig gehört, dieses Mal habe ich sogar einen Filmtrailer mitgebracht. Ich weiß auch nicht, was diese Woche mit mir los ist.
Was ist denn dein Filmtrailer? Verrat ihr mal. Wir gehen in die Traileranalyse. Wenn ihr Trailer gucken wollt, guckt sie gerne auf YouTube. Schaut parallel, wenn ihr einen Second Screen habt oder Second Screen Experience beim Podcast, Schaut einfach rein, wenn ihr ein iPad oder ein Tablet generell daneben liegen habt. Wenn ihr den Podcast unterbrechen müsst, ja, dann macht das auf, guckt euch den an und dann kommt zurück.
Ja, genau. Ja,
das macht Sinn.
Ja, absolut. Also ich kann wirklich kaum sagen, dass ich mich auf einen zweiten Teil eines Films jemals so gefreut habe wie auf diesen. Die Rede ist natürlich von Zombieland 2 oder wie er wirklich heißt, Zombieland Double Tap. Ich fand den Trailer gar nicht mal so krass überragend.
Da stimme ich zu.
Aber die Tatsache, wirklich diese 4 Charaktere wieder in dieser dystopischen Welt zu sehen.
Bevor du in die Analyse gehst, darf ich kurz den Trailer beschreiben?
Ja, na klar.
Ganz kurz für die, die ihn nicht sehen wollen oder später sehen, in groben Zügen. Die sind halt alle 4 wieder da. Wer Zombieland 1 gesehen hat, ist im Thema. Wer nicht, holt es auf jeden Fall nach, weil ist ein fantastischer Comedy-Film über Zombies.
Auf jeden Fall nachholen, ja.
Und da ist das große Problem. Ich habe ihn mal gesehen mit einer guten Freundin und ich brauchte lange, um sie zu überzeugen, weil Zombies
sind super abgenutzt.
Sind abgenutzt, in diesem Fall aber völlig egal, denn sie dienen eigentlich nur als Mittel zum Zweck.
Ja.
Es ist ein wirklich in jeder Hinsicht witziger Film. Er wird nie anstrengend, er wird nie klamaukig. Es ist von vorne bis hinten niveauvoller, leicht überdrehter Spaß mit Zombies.
Und mit es liebevollen Hauptcharakteren.
Liebevoll, ja.
Also ich,
das es trifft
ist,
es.
Ich gucke mir den teilweise mittlerweile nicht mal mehr an, weil er Comedy ist, weil er witzig ist, sondern einfach, weil ich mich so wohl fühle, diese Charaktere interagieren zu sehen. Es ist einfach schön.
Du hast natürlich Woody Harrelson.
Ja.
Dann Lex Luthor, wie heißt er? Gott.
Du meinst Jesse Eisenberg.
Jesse Eisenberg. Ich dachte gerade Mark Zuckerberg, aber es ist Jesse Eisenberg. Emma Stone und
Abigail. Ne? Das ist die einzige, die ich mir nie merken kann. Abigail nee. Irgendwas.
Die Rossman vier.
Oder sowas?
Und ich glaube, Bill Murray ist in dem Teil auch noch als Cameo dabei.
Im ersten.
Im ersten, genau. Und im zweiten sind die natürlich wieder alle dabei. Am Anfang kämpfen sie in einem Kornfeld vor dem Weißen Haus in coolen Slow-Motion-Aufnahmen gegen Zombies. Haben dann Spaß im Weißen Haus. Später kommen neue Charaktere dazu, weil sonst wäre auch ziemlich langweilig. Sind inzwischen, witzigerweise, wann kam der erste Film raus?
Oh Gott, ich glaube, das war
schwierig,
2009.
Ne? Wo sie zumindest noch nicht so berühmt waren wie heute, weil heute sind sie alle Oscar-nominiert, beziehungsweise Oscar-Gewinner.
3 von 4 haben, glaube ich, einen Oscar gewonnen, ja.
Genau, und die eine ist, glaube ich, mindestens Oscar nominiert.
Das kann gut sein. Also auf jeden Fall sind es mittlerweile echt ziemlich Hochkaräter allesamt.
Dass die zusammengekommen sind. Ich meine, Emma
Stone ist halt eine der krassesten Schauspielerinnen momentan. Spätestens nach La La Land.
Spätestens. Eigentlich vorher, aber spätestens. Eigentlich
vorher auch schon, ja.
Und Woody Harrelson ist in, glaube ich, jedem Franchise inzwischen irgendwo dabei.
Ja, und Jesse Eisenberg ist halt auch absolut etabliert.
Ja, und die vierte, es ist fast schon böse.
Es tut mir echt leid. Ich finde, es ist auch eine grandiose Schauspielerin. Die hat ihren Job in dem ersten Teil super gemacht, aber ich kenne sie halt leider nur von da. Abigail, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Ich weiß es nicht.
Ich kann es dir auch nicht sagen.
Ich glaube, sie wird verkraften, dass wir ihren Nachnamen nicht kennen.
Ich glaube auch.
Wenn nicht, macht sie halt den Woody Harrelson aus dem ersten Teil. Das GIF kennt man ja, wo er sich die Tränen mit den Geldbündeln abtrocknet.
Zombieland 2. Ich hab Lust drauf, auch wenn der Trailer mich nicht so gecatcht hat, wie ich gehofft habe. Es gab ja dieses Callback zu den Regeln, die Jesse Eisenbergs Charakter aufgestellt hat im ersten Teil. Mehrere. Ich fand es sehr merkwürdig. Gegen Ende sieht man, dass die so eine Art Doppelgänger haben. Das ist ein Humor, den ich nicht teile.
Ich will mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn
nee, auf keinen Fall.
Ich glaube, nach dem ersten Trailer für den ersten Teil hätte man auch sagen können, ach Leute, schon wieder Zombies, wieder so eine mittelmäßige Zombie-Komödie, hahaha, der ist tot, dem fällt der Kopf ab, lustig. Ich vertraue denen, ich freue mich drauf, ich werde da auf jeden Fall reingehen, auch wenn der Trailer eventuell nicht so vielversprechend war. Ich freue mich einfach nur auf die Charaktere wieder.
Ja, man kommt nach Hause zurück.
Ja, genau. Das ist so, ich habe fast schon die Hoffnung aufgegeben, weil der zweite Teil ja wirklich lange hat auf sich warten lassen. Aber er ist jetzt endlich da und das wird geil. Das wird mein persönliches Highlight dieses Jahr im Filmbusiness-Bereich.
Ich habe einen weiteren Trailer, den ich dir aber leider nicht gezeigt habe vorher, weil ich ihn vergessen habe. Ja. Es ist The Irishman. Hast du davon gehört?
Der Name sagt mir irgendwie was, aber
ist mir bis dahin nicht aufgefallen. Leute, wenn The Irishman rauskommt, guckt The Irishman. Ich sagte kurz, wer der Regisseur ist. Es ist Martin Scorsese.
Okay, krass.
Ich sagte kurz, worum es geht. Es geht um Richtung Mafia-Gangster-Milieu.
Mhm.
Ich sagte kurz, wer mitspielt. Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci.
Wow.
Das heißt, zwei aus
also
den Paten-Filmen.
Also quasi gut für das.
Quasi Goodfellas, so. Eine Mischung aus Pate, Goodfellas und Once Upon a Time in America.
Kam Goodfellas, war der nicht auch von Scorsese?
Kann sein.
Das ist ja wirklich quasi.
Once Upon a Time in America war von Sergio Leone, glaube ich. Halt der komplette Mafia-Gangster-Cast zusammen mit Scorsese. Und er sieht phänomenal aus. Es geht so optisch leicht Richtung Pate, starke Kontraste, viel hell, dunkel und so gehalten. Es sieht hammermäßig aus. Und die Schauspieler, jeder einzelne, verursacht quasi Gänsehaut, so. Das ist einfach geil.
Ja, Joe Pesci ist für mich immer, das muss halt einfach sein, der ist für mich immer Harry aus den beiden Kevin-Filmen. Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause.
Ja.
Ich bin damit aufgewachsen, das ist ikonisch.
Ich glaube, also wie gesagt, den Trailer könnt ihr euch auch gerne anschauen. Er heißt The Irishman. Wird cool.
Den werde ich mir tatsächlich auch dann nach der Aufnahme nochmal anschauen.
Machen wir gerne gemeinsam.
Auf jeden Fall. Joe Pesci. Ich bin schon ein bisschen sold.
Soul?
Sold. Schon wieder. Schon wieder. Sold. Das ist verkauft. Einfach so eine Scheiße. Ja. Warum sage ich das immer? Ich finde das selber so eine scheiß Angewohnheit. Mann. Ja, ich bin überzeugt. So. Das ist doch ein
überzeugt schönere Aussage. Ist ein schönes Wort. Wir sollten mehr Deutsch etablieren. Mehr Deutschland wagen, finde ich. Dafür sollten wir ein Werbeplakat machen.
Ich klinke mich aus dieser Aussage komplett aus und lasse dich da voll alleine stehen.
Ja, schade. Im braunen Regen sozusagen.
Oh, damn.
Genau.
Sind wir bei der Top 5?
Wir sind, glaube ich, bei der Top 5 angelangt.
Wir sind bei der Top 5 angelangt.
Meine Damen und Herren, los geht die Top 5 der nicht beliebtesten Reiseziele. Das wäre ein cooler Sponsoring-Top 5.
Ja.
Die beliebtesten Reiseziele präsentiert vom Reisebüro bla bla bla. nee, die Orte auf der Welt, zu denen wir
am liebsten reisen würden.
Am liebsten reisen würden. Ich wiederhole das einfach mal, um Zeit zu schinden. Während du mit deinen Honorable Mentions beginnst, die ich gar nicht habe.
Oh, du hast keine? Oh.
Nein, ich habe selbst mit den Top 5 Schwierigkeiten gehabt. Noch jetzt überlege ich, was der vierte Platz sein könnte und schinde weiterhin Zeit.
Also ich habe wirklich einen Überschuss an potenziellen Zielen gehabt.
Ah, ich dachte an Drogen, okay. Dann war es ein Missverständnis.
Dann würde ich hier nicht sitzen, höchstwahrscheinlich.
Vielleicht gerade deshalb.
Das würde einige Aussagen erklären. nee, ich habe wirklich einen Überschuss gehabt und musste aussortieren. Ja, Honorable Mentions. Da hätten wir zum einen Cambridge in Massachusetts.
Oh, ich dachte ein anderes Cambridge.
Nee, nicht Cambridge in UK oder Cambridge Analytica. Nee, ich würde unglaublich gerne mal die Harvard University mir anschauen. Ich finde es super spannend. Dieses ganze riesen krass geschichtsträchtige Ding würde ich gerne mal über den Campus laufen und mir da alles anhören, alles anschauen. Super geil. Zweites Honorable Mention ist Des Moines, Iowa.
Wie bitte?
Des Moines, Iowa. Ich habe Des Moines höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen.
Ist das Französisch? Des Moines?
Nee. Des Moines.
Des Moines? Iowa. Des Moines? Ich habe keine Ahnung.
Des Moines. Das könnte man französisch aussprechen, das würde es aber, meine ich, nicht.
Nee, wahrscheinlich
nicht. Es ist halt aus den USA. Es ist in Iowa. Und daher kommen Slipknot, eine meiner Lieblingsbands. Und da ist auch mein Vorbild, born and raised und dort auch gestorben, ist dort beerdigt. Ich würde unglaublich gerne mal sein Grab besuchen und da ein paar Blumen legen.
Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ich habe eine Honorable Mention.
Okay, heraus.
Das Grab von Jesse James. Ich weiß gerade nicht mehr, wo er liegt.
Oh, das weiß ich auch nicht.
Aber ich bin großer Wildwest-Fan gewesen, schon immer und immer noch. Indianer, Cowboy, immer noch geil. Und auch von der Geschichte. Nicht nur die romantisierten Filme von Winnetou, die auch, aber auch die Geschichte. Schlacht am Wounded Knee und so weiter. Und die Helden, in Anführungsstrichen, die Zeit hervorgebracht hat. Ich finde das.
Lucky Luke!
Ja, ich glaube, der war gar nicht echt. Aber der Til Schweiger-Film war echt gut.
Du machst mir mein Weltbild kaputt. du bist ein richtiger Ketzer. Wenn wir Lucky Luke nicht gehabt hätten, was meinst du, wie die Welt aussehen würde, wären die Daltons an der Macht gewesen?
Ich fand Miss Bell, glaube ich, heißt sie. Die fand ich immer am krassesten.
Die kenne ich überhaupt nicht.
Ich habe einen Comic, muss ich dir mal zeigen. Miss Bell. Die haben ja alle so ein bisschen auf realen Charakteren besucht. Egal.
Ja.
Ruth wollte ich sagen. Ich wollte sagen Jesse James. Denn ich habe den Film gesehen, wie heißt er auf Deutsch? Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Das ist einer der besten und poetischsten Filme, die ich je gesehen habe. Und einer der unterschätztesten. Auch in Western. Ich liebe Western. Und der ist sehr, sehr melancholisch, dramatisch, traurig, poetisch. Und ich glaube, Jesse James als... Tja, es war ein Böser, aber die hatten ja die Angewohnheit, Leute schnell zu Robin Hood-artigen Legenden auferstehen zu lassen. Ich finde das unglaublich faszinierend. Deswegen würde ich stellvertretend für alle merkwürdigen Helden, die die Zeit im Wilden Westen hervorgebracht hat, das Grab von Jesse James gerne besuchen. Der nach seinem Tod, obwohl er halt ein Gangster war und viele Leute getötet hat, zum unfassbar großen Helden heraufbeschworen wurde. Während sein Mörder Robert Ford, der das, glaube ich, für die Polizei gemacht hat, von allen quasi verachtet wurde als Feigling und später einfach von hinten erschossen wurde. Kann auch von vorne gewesen sein, ich glaube, das lässt sich nicht hundertprozentig belegen. Hätte es wahrscheinlich nicht deserved gehabt, aber durch diesen Heldenstatus, den Jesse James bekommen hat, hatten halt das gesamte Land hat ihn gehasst.
Krass. Ich finde es schon, wenn man das so hört, dann klingt es wie so eine unglaublich krasse Parallelwelt, was da früher abgegangen ist. Aber wenn man sich vor Augen führt, wie lang das her ist, ist man schockiert, dass das gar nicht so elendig weit entfernt ist.
Ja, also
150 Jahre oder so? 150, 200?
Teilweise, ja, also der, ich sag mal, Opa von meinem Opa hätte es wahrscheinlich miterlebt.
Ja, zeitlich. Das ist so komplett krank. Ich finde das voll cool.
Ja. Ich hätte trotzdem nicht gerne dort gelebt, um das zu schließen.
Nee, ich auch nicht, auf gar keinen Fall.
Soll ich mit Top 5 anfangen?
Beginn doch mal mit deinem Platz 5.
Ich beginne einfach mit Platz 5. Und der lautet, jedes dänische Ferienhaus jemals.
Mhm. Muss ich dich direkt unterbrechen, habe ich nicht auf meiner Liste, unterschreibe ich voll und ganz.
Dänemark ist mein absolutes liebstes Urlaubsland. Ich war da früher hin und wieder im Urlaub, eigentlich öfter. Es gibt nichts Schöneres. Leute wollen Länder besichtigen, Sachen erleben, das will ich auch. Aber ich möchte auch einfach in meinem dänischen Ferienhaus sitzen. Die dänische Einstellung, Hygge heißt die, glaube ich, irgendwas Gemütliches. Bei mir zu Hause da erleben, dänische Ferienhäuser. Ich kann es kaum beschreiben, aber es gibt fast nichts Großartigeres auf der Welt.
Absolut. Du hast doch, ich finde, jedes dänische Ferienhaus riecht fast gleich. Und dieser Geruch, das reicht mir eigentlich schon fast für Urlaub. So, du riechst es einmal, quasi das dänische Ferienhaus und du bist schon so, alles klar, jetzt ist Urlaub. Es ist so geil. Und, ach nee, ich habe lustigerweise gerade gestern mit meiner Freundin über Dänemark und über dänische Ferienhäuser gesprochen, deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen, als du das gesagt hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn Dänemark nicht durchgängig oder fast durchgängig so ein scheiß Wetter hätte, sondern so das typische Spanien-Wetter, wäre das das fucking beste Land. Period.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Richtig guter Call. Krass. Das wirst du höchstwahrscheinlich nicht sagen, wenn ich jetzt meinen Platz 5 raushaue. Und zwar ist das Scranton, Pennsylvania. Für die wahrscheinlich wenigen unter euch, was schade ist, ihr müsst die Serie gucken, bekannt als der Ort, in dem Dunder Mifflin behaust ist. Dunder Mifflin, die Firma, die im Zentrum der Serie The Office US steht.
Oh.
Genau, Dunder Mifflin mit der Zweigstelle in Scranton, Pennsylvania. Vieles wurde gar nicht erst in Scranton gedreht, das war alles irgendwo in Studios. Aber viele Sachen, die man so sieht, so Außenaufnahmen von dem Bürogebäude, von so ikonischen Straßen und ähnlichem, teilweise haben sie auch da doch einzelne Szenen gedreht. Das würde ich unglaublich gerne einfach mal alles sehen. Ich finde es so cool. Ich bin auf dem Subreddit ganz gerne mal unterwegs. Da gibt es halt ein paar Leute, die in der Nähe wohnen und dann einfach mal vorbeifahren und dann ein Bild davon schießen, von Originalschauplätzen. Oh, da würde ich einfach, also wenn ich ohnehin in der Nähe irgendwo Urlaub mache oder sowas, da müsste ich da auf jeden Fall hin. Voll geil. Mein Platz 5.
Okay, sowas habe ich gar nicht gedacht. Mein Platz 4 wäre Ägypten. Jetzt ist die Frage, ob Kairo eher nicht. Würde ich auch gern. Ich würde sagen Alexandria in Ägypten. Ich bin aus mir selbst nicht erklärbaren Gründen Ägypten-Fan, was die Kultur angeht, die Mythologie. Ich finde das alles sehr cool. Ich mag das. Das Ankh-Kreuz gibt es, so heißt es. Das ist wie ein Jesuskreuz mit einem Bogen oben. Ist so ein bisschen mein persönliches Lebenssymbol geworden, was ich sehr gern mag. Und die gesamte ägyptische Kultur finde ich irgendwie cool. Ich glaube, Alexandria, auch wenn es die Bibliothek nicht mehr gibt, auch wenn es den Turm nicht mehr gibt, den Leuchtturm, ich glaube, eine Stadtführung mit jemandem, der sich auskennt und der halt nicht das Neue, sondern so ein bisschen das alte Alexandria erzählen und erläutern kann, das wäre was ich unbedingt gerne machen will.
Das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen.
Ja. Die haben ja wieder eine Bibliothek mit krasser Architektur. Natürlich nicht wie damals, wo es quasi die halbe Welt beherbergt hat an Wissen. Aber Alexandria. Jo. Allein wegen dem Ruf, wegen dem Feeling. Das wär's.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch, glaube ich, durch Yu-Gi-Oh! Tatsächlich. Das hat so in früher Kindheit mein Interesse
Exodia! An...
Ja, genau das. Hat in früher Kindheit so ein bisschen mein Interesse geweckt an diesem ganzen ägyptischen und altägyptischen Kram. Ist halt ein sehr banaler Grund, aber...
Es sind immer banale spannend. Gründe, die uns zu großen Dingen führen, mein Freund.
Oha. Stichwort große Dinge. Ich, du hast jetzt so geguckt, jetzt kam gerade fast
mein Freund.
Der schlechte Joke. Nee, ich wollte eigentlich nur meinen Platz 4 einleiten. Und zwar, ja, ich glaube, du bist gar nicht so sehr überrascht, wenn ich das sage. Platz 4 ist Green Bay, Wisconsin.
Wegen der besten Footballmannschaft der Welt, den Green Bay Packers.
Oh, genau. Johannes, wie kommst du denn da drauf?
Ey, Tom Brady war schon immer mein Lieblingsspieler.
Ja. Ich meine, es könnte natürlich auch daran liegen, dass Green Bay außer Bier, Käse und den Packers nicht wirklich was zu bieten hat. Aber das sind alles coole Sachen so. Ich mag Käse, ich mag Bier auf jeden Fall. Und die Green Bay Packers sind halt geil.
Wenn es passt, dann passt es.
Ja. Also, das würde ich mir halt gerne angucken. Ich glaube, den Rest von Wisconsin fände ich gar nicht mal so spannend, weil Eddie ist halt galt. Eddie ist windig, viel Schnee. Aber so Green Bay mal ins Lambeau Stadium, mir da ein Spiel angucken, da hätte ich schon Bock drauf. Das will ich irgendwann mal machen. Ich habe mir schon mal angeguckt, wie die Preise da so sind. Und ich glaube, bevor ich das mache, muss ich irgendwie im Lotto gewinnen. Aber ansonsten passt das schon.
Mehrfach.
Ja, wahrscheinlich. Ja, mein Platz 4, Green Bay, Wisconsin.
Auch nicht schlecht. Für meinen dritten, schließt ihr bitte die Podcast-App bzw. minimiert sie, öffnet euren Browser und tippt bei Google ein Trinity College Library Dublin. Jetzt warte ich kurz ab, bis sie es eingegeben haben. Jetzt lädt die Seite, weil WLAN wieder nicht funktioniert. Mann, was ist das für eine Scheiße?
So. Scheiß Telekom.
Jetzt hat
Und da haben wir uns gerade eben das Sponsorship da von Telekom verkauft.
Dafür verbaut. Kommen andere vielleicht auf uns zu. Nee, das Trinity College Library Dublin ist eine Bibliothek in Dublin. Und
Dublin.
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 In Dublin. Und wahrscheinlich die schönste, hübscheste, eindrucksvollste, stilvollste Bibliothek, die es auf der Welt gibt.
Ist aber nicht die, wo sie die ganzen britischen Schauspieler interviewen, oder? In diesen 1-stunden-langen Interviews auf YouTube?
Nee, kenne ich nicht.
Okay.
Vielleicht.
Weil das ist, meine ich, auch in so einer sehr alten Bibliothek. Es kann aber auch irgendwo in London sein. Die sind ja eh alle alt, die ganzen.
Kann auch da sein. Aber diese Bibliothek allein, was die Bilder hergeben, da würde ich unbedingt mal gerne hin. Wie gesagt, ich liebe Bücher. Und das sieht so cool aus.
Jetzt wünschte ich mir nur noch, ich könnte lesen.
Ja. Analphabetismus ist kein Spaß.
Nein,
das ist... Wenn ihr daran leidet, sucht euch bitte Hilfe. Und das ist gar nicht so schwer. Es ist kein Drama. Wirklich.
Was willst du sagen? That's no love in matter.
Okay, dann sag irgendwas Englisches. Was ist dein Platz 3?
Wir waren gerade in Dublin.
Was stimmt, Dublin.
Ja, außerdem, what's
your place? 3? Das war nicht, ich kann auch kein
Englisch. I don't know. Okay. Mein Platz 3, wo wir gerade, ich bleibe jetzt auch mal in Europa. Das erste Mal, dass ich keinen Platz aus den USA nehme. Platz 3 ist auch der einzige Ort auf meiner Top 5 plus die Honorable Mentions, den ich tatsächlich schon mal besucht habe. Aber der ist so unglaublich geil, dieser Ort, dass ich da unbedingt nochmal hin muss. Und zwar spreche ich von der Hauptstadt Frankreichs, Paris. So eine fucking geile Stadt.
Krass, ich hatte überlegt, aber dann habe ich mir überlegt, alle, die da mal waren, hassen Paris.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich nicht.
Stichwörter sind dreckig, asozial. Kannst du damit was anfangen?
Ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Franzosen, also die fahren halt wirklich wie besenkte Sau. So, also du musst halt, also sagen wir, Ampeln sind allenfalls Richtwerte, genauso wie Platz, weil zur Not nimmt man halt Anlauf. Du musst halt wirklich aufpassen, aber an sich, ja, mein Gott, natürlich ein bisschen dreckig ist schon, ist halt eine Großstadt, ist eine Millionenstadt. Die ist nicht picobello. Man darf da nicht so romantisiert reingehen und sagen, oh, Stadt der Liebe, da wird, keine Ahnung. Da laufen die Polizisten auf Einhörnern durch die Straßen. Es ist aber für den Rest eine unglaublich krasse Stadt. Ich finde es, ich habe immer dieses, wenn du vor so Monumenten stehst, die du aus so einem Film, aus Fernsehen, aus Büchern kennst, wenn du direkt davor stehst, dann wird mir immer so ein bisschen schwummrig. Ich weiß, dass es so ein Ding ist, dass es das gibt, dass manche Leute dann, ich weiß nicht, es gibt auch einen Namen dafür. Aber wo du dann wirklich erstmal kurz die Augen schließen musst, kurz sagen musst, okay, das, was du seit 20 Jahren irgendwie kennst, das steht jetzt direkt vor dir, du bist jetzt gerade da. Und wenn du wirklich in diesem Zentrum von Paris bist, dann hast du das halt nach jeder fucking Straße gefühlt. Du bist auf dem, du läufst den Champs-Élysées hoch, bist dann da in der Mitte auf dem Arc de Triomphe. Von da aus kannst du dann den Louvre, die Sacré-Cœur und den Eiffelturm sehen. Ey, du weißt gar nicht wohin mit all deinen Emotionen und das ist alles wirklich schön. Also Paris kann ich nur empfehlen.
Möchte ich unbedingt hin.
Absolut, irgendwann kann ich wirklich mal. Nur empfehlen. Schöne Stadt.
Paris.
Paris.
Je parle français un peu.
Oui, me too.
Un petit peu. Schwierig, schwierig.
Oh.
Mein Platz 2, Huacachina.
What is that, mate?
Liegt in Peru.
Ja.
Ist in der Nähe, ich habe keine Ahnung, nicht von Cusco. Ah, ist schwierig zu sagen, ist südlich
von basiert Lima. Darauf König Cusco aus Ein Königreich für ein Lama, was im Übrigen de facto der beste Disney-Film ist, der jemals gemacht wurde.
Also einmal, es gibt König der Löwen, also nein.
Mhm.
Ist König Cusco nicht so eine Trash-Zeichentrickserie?
Nein. Die basiert auf dem Film, der wirklich geil war.
Also die Stadt, die antike Inka-Stadt heißt Cusco, ja.
Dann wird das wahrscheinlich, das passt nämlich mit dem Inka-Kram, dann ist das wahrscheinlich darauf basierend. Mind blown, krass.
Was ich sagen wollte, Huacachina ist eine Oase in der Wüste südlich von Lima, der Hauptstadt. Und du musst dir das so vorstellen, es ist ein quasi eine Wasseroase halt, eine Art See, ein Teich in der Wüste. Und drumherum, inzwischen natürlich viele Hotels, aber sind Palmengrün und so. Und rundherum hast du 100 Meter hohe Dünen. In der Nähe ist jetzt, glaube ich, inzwischen eine Stadt, aber nicht so weit in der Nähe. Und der Rest ist Wüste. Und du hast diese riesige Wüste mit den wirklich viele, viele 50, 100 Meter hohen Dünen. Und dazwischen hast du das kleine Wasserloch mit oasenmäßigen Palmen, mit Hotels und so weiter. Dieses kleine Stück Paradies. Und du kannst halt die Dünen runtersurfen, du kannst da schwimmen, du kannst alles machen. Huacachina.
Das klingt geil. Definitiv.
Hat mich gepackt, hat mich gehuckt. Bin ich sold.
Oh. Wenn
du sagen würdest.
Oh, schön.
Ne? Hat mich überzeugt.
Aber nicht ich würde das sagen, sondern meine Freunde aus England.
Oh ja,
die der Freunde Boris, aus England. Die Theresa.
Und William Wallace.
Und William Wallace. Und Wayne Rooney. Ja. Ja, jetzt habe ich schon wieder fast fühle ich mich fast schon wieder ein bisschen schlecht, wo du jetzt sowas Nischiges, sowas sehr Schönes rausgesucht hast. Und ich, Idiot, tappe mal wieder voll in die Touristenfalle.
Ich nehme New York.
Nee, ich nehme L.A.
Schau, das andere also.
Ja, das ist tatsächlich Los Angeles, Kalifornien. Es ist einfach zu krank, was alles in dieser Stadt ist. Ich möchte alles sehen. Ich möchte durch Hollywood laufen, auch wenn ich weiß oder gehört habe, dass es da hässlich sein soll. Aber das hast du ja auch von Paris und da stimmt es offensichtlich nicht. Das ist ein Fakt. Das stelle ich jetzt mal so hin als Fakt. Apropos, fällt mir gerade auf. In den Statistiken habe ich gesehen, dass wir einen Zuhörer mal aus Paris hatten. Shoutout an dich.
Ich will jetzt nicht jeden shoutouten.
Nee, aber wenn wir gerade über
lieber Paris Freund sprechen, oder Freundin in Oslo, du bist immer noch cooler als der Typ in Paris.
Ihr seid alle cool, ihr hört diesen Podcast. Ich bitte dich.
Ja,
jeder, der diesen Podcast hört, der kann sich schon auf die Schulter klopfen. Irgendwas hat er richtig gemacht. Oder sie.
Oder sie. Ne?
Auf jeden Fall.
Schwierig.
Ja, Venice Beach möchte ich langlaufen. Das ist alles so, das kennt man aus so vielen Filmen und so vielen, mittlerweile ja sogar aus Videospielen, wenn ich da an GTA 5 denke. Ich möchte diesen American Lifestyle einmal leben und in mir aufnehmen. Und
den Kapitalisten auch mal rauslassen.
Scheiß auf Kapitalismus, ich will America, fuck yeah. Da läuft so unglaublich viel falsch, ne? Aber dieses Land ist überzogen mit coolen Dingen.
Das ist richtig.
Das ist echt eigentlich fast für ein Land an sich ist das eigentlich unverschämt. Zu viel Cooles. Mein Platz 2, L.A.
Würde ich irgendwo bei Platz 7, 8 bei mir einordnen.
Ist ja auch noch recht
hoch. Point. Ich komme zu einem anderen Point und zwar, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe.
Point of no return.
Ich das mal erwähnt habe, dieses Phänomen, wenn du in der Schule ein Referat über etwas hältst, dass du dich unfassbar damit auseinandersetzt und beginnst, es einfach zu lieben. So wie bei deinem Referat damals über Paris Hilton.
Oh Gott.
Ja, Erinnerung, ne?
Ja.
Nee, ich habe mehrere gehalten in Erdkunde, beziehungsweise Seminarfach, was auch Erdkunde war. Einmal über Kuba, ist aber jetzt aus der Liste rausgeflogen. Weil da auch eigentlich nur Krieg und Revolution war. Das andere war über Sri Lanka, einem kleinen Land im Indischen Ozean, der Träne Indiens, wenn man so will, denn es ist geformt wie eine Träne. Und es ist das Land, wo ich unbedingt hin will in meinem Leben und wo ich sterben kann. So. Es gibt da mehrere coole Dinge, zumindest Dinge mit coolen Namen. Und zwar mehrere Berge. Der eine heißt Namunakula, der eine Sri Pada und der andere Pidurothalagalla.
Okay, das geht schön von der Zunge, das
ist
cool.
Pidurothalagalla ist der höchste Berg.
Pidurothalagalla.
Am Fuße des Pidurothalagalla ist der Wasserfall Bambarakanda.
Okay, das ist halt echt cool.
Und wenn ich bereit bin zu sterben, dann stehe ich da unten an dem Bambarakanda am Fuße des Pidurothalagalla, blicke hinauf und bin einfach, ich löse mich auf. Du hast Avengers nicht gesehen. Vielleicht so ähnlich wie Voldemort am Ende von Harry Potter.
Kenne aber den Snap, ja.
So ähnlich. Ich löse mich einfach auf. Aber es ist nicht ein trauriges Auflösen, es ist ein glückliches Auflösen.
Er mir erfüllt es.
Kung Fu Panda 1, Meister Oogway. Erinnerst du dich? Hast du gesehen?
Ich habe ihn gesehen, aber ich erinnere mich nicht.
Okay, Meister Oogway ist die Schildkröte, die sich dann mit diesem Pfirsichbaum einfach auf den Blättern auflöst und vom Wind dahingetragen wird.
Schön.
Das bin ich am Bambarakanda. Nee, Sri Lanka komplett. Um ganz viel Dschungel, Kultur liebe ich komplett, auch wenn ich da noch nie war. Wenn ich mal Einsiedler werde, Eremit irgendwo, wenn ich das Leben leid bin, ich werde nach Sri Lanka ziehen.
Krass.
Bambarakanda. Da werde ich sitzen, vielleicht noch ein Buch schreiben. Und dann werde ich, was wächst da? Ich habe einen Arak. Arak ist der Alkohol aus Sri Lanka, kann ich übrigens nur empfehlen. Kinder, trinkt keinen Alkohol und wenn, seid verantwortungsbewusst. Es ist so ein Palmöl-Schnaps, glaube ich. Und ich glaube, es wären dann Palmblätter, keine Pfirsichbaumblätter. Weißt du, so Palmblätter, die mich da hochtragen in den Wasserfall hinein und dann verschwinde ich langsam.
Wow, malerisch.
Und dann fällt aber auf, dass das ein krasser Plot-Twist ist und ich habe so eine riesige James-Bond-Bösewicht-Höhle hinter dem Wasserfall. Alle denken, ich bin tot, aber ich mache da meine Superwaffe, um einfach die Welt zu zerstören.
Was man halt so macht.
Irgend so ein Laser-Ding, was irgendwas kaputt macht.
Der klassische Comic.
Oder eine Rakete, dass sich der Berg öffnet, da fliegt so eine Atomrakete raus oder so.
Ja, dann nennst du dich Dr. Evil und forderst genau. 1 Million Dollar.
Und da ist unbedingt so ein Timer.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ein sehr langer, so 60 Stunden oder so.
Ja.
Da kann ich nur drauf drücken. Ich kann nicht Quickstart, ich kann nur da drauf drücken.
Die Leute brauchen ja eine faire Chance.
Ja.
Ich meine, wo bleibt sonst der Spannungsbogen?
Und die Uhr ist natürlich ganz groß überall angebracht.
Ja. Und du musst natürlich erstmal einen falschen Code in den Umlauf bringen, damit die dann auf einmal schneller läuft, wenn der falsch eingegeben wurde.
Ja, ja, klar. Das ist der Effekt. Dann halbiert sich immer die Zeit.
Oh, wunderbar.
Großartig.
Ich weiß, ich merke schon, du hast das sehr gut durchgeplant.
Ja, Bambarakanda.
Kann gar nichts.
Meine Leute arbeiten da schon an der Höhle.
Wunderbar.
Was ist dein Platz 1?
Du wirst mich flamen. Mein Platz 1, ich hätte mir gern was Originelleres ausgedacht.
Hildesheim.
Ja. Nein.
Achso, kurz nein. Hast du mich gehabt.
Nein.
Das wäre ein schöner Twist gewesen.
Hildesheim. Ich hätte mir gerne was Originelles ausgedacht, aber es ist nun mal, ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe ernsthaft mir aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge ich welche Orte am liebsten besuchen würde und da gibt es für mich einfach wirklich keinen Ort, den ich lieber besuchen würde. Und das ist der einzige Ort, den ich wirklich, wo ich, wenn ich sterben würde, wenn ich morgen sterben würde, sagen würde, ich habe den nicht besucht, okay, fuck it. Das fehlt auf meiner Bucketlist. Es ist New York.
Also was ich gerade eben noch gecallt habe.
Genau. New York ist halt einfach, ich weiß nicht warum, seit ich klein bin, in der Grundschule war, hat diese Stadt so eine Anziehungskraft auf mich. Es gibt so unglaublich viel da zu sehen. Ich habe so viel, ich hätte da so viel zu entdecken. Ich glaube, ich käme mit 2 Monaten nicht hin, tatsächlich.
Ich glaube, du kannst da Jahre verbringen, was genau mein Problem wäre damit. Ich kaufe mir keine Spiele, die mir zu groß erscheinen, weil ich nicht die Zeit habe. Und das wäre bei mir New York. Es ist so viel, dass ich gar keine Lust hätte zu beginnen, weil es zu viel gibt, was ich eh nicht sehen könnte. Deswegen juckt es mich eigentlich gar nicht.
Bei New York befürchte ich auch, dass ein ganz kleines bisschen auch bei L.A., da ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich nach 2 Wochen Urlaub dann sage, ja, fuck it, ich bleib einfach hier, leck mich alle am Arsch. Also ich glaube natürlich, dass es nicht so einfach geht, aber ich habe ein bisschen die Angst, dass mir dieser American Lifestyle zu sehr gefällt und dass das doch irgendwie zu sehr meins ist. Also von allem, was ich so gehört habe von Leuten, die da waren, die Leuten, die da leben, das sagt mir schon sehr, sehr zu alles. Und diese Stadt, ich glaube, Ich meine, natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, weil USA ist schon irgendwie, es ist schon sehr eindrucksvoll. Und diese ganzen, ich habe Höhenangst, das heißt, die ganzen Wolkenkratzer in New York wären schon sehr imposant. Aber, oh.
Ich kann mir vorstellen, wie du nach 3 Wochen dann mit so einer roten Make America Great Again Kappe und Waffen rumläufst. Und
ich habe gesagt, dass ich den American Lifestyle in mir aufnehmen will, nicht, dass ich komplett mein Hirn versoffen habe.
Ach so, okay. Das habe ich dann falsch verstanden.
Ganz so schlimm wird es dann doch nicht. Aber ja, das ist einfach krank. Und es ist ja tatsächlich so, selbst mit Honorable Mentions von 7 Orten, die ich mir angucken wollen würde, sind tatsächlich 6 in den USA. Nur Paris nicht.
Objektiv nachvollziehbar.
Ich danke dir. Ist leider tatsächlich so, ja.
Ja, was heißt leider? Also nur weil sie einen Kackpräsidenten haben, heißt das ja nicht, dass das Land nicht cool sein kann.
Ja, das stimmt.
Und dass das Land technisch gesehen nicht ihnen gehört, mein Gott.
Ja.
Und sie trotzdem super gegen Ausländer sind, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber...
Es gibt so unglaublich vieles, ergibt da keinen Sinn.
Vielleicht macht das auch den Reiz aus.
Knapp rausgeflogen ist South Dakota, weil ich ganz gerne den Mount Rushmore sehen würde.
Ist das eine Vorlage?
Nee.
Weil da bald, achso.
Nee. Ich würd den wirklich gerne sehen. Aber ja, es wäre natürlich noch spannender, wenn einfach 4 Putin-Köpfe drauf wären. Wie hieß er? Ivan Johnsov.
Aber das ist Zukunftsmusik, mein Freund.
Ja, das stimmt. Den kann man ja später immer noch sehen dann.
Halt genau in anderer Form. Genauso Zukunftsmusik wie die Folge in der kommenden Woche.
Oh, schön.
Schön, ne? Und damit finden wir gleich einen wunderbaren Ausklang. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bis zum Ende dabei geblieben sind, um die restlichen geilen Infos noch zu hören. Das ist jetzt wie bei Avengers, nur dass vor dem Abspann die krassen Szenen kommen, wo noch Sachen geteased werden.
Oh, stimmt.
Ne?
Wobei, wir hatten letztes Mal, in der letzten Folge, Folge 5, zum ersten Mal nach dem Abspann noch was. Den Outtake da.
Ah ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, er war gut.
Der war ganz witzig, ja.
Okay,
ja. Muss man dabei gewesen sein.
Witzig ist immer relativ.
Hashtag ja, only Folge blöd. 5 Kids Remember.
genau, ich bedanke mich auf jeden Fall. Wenn ihr einen Top-Ort habt, wo ihr gerne dabei sein wollt, dann schreibt uns das gerne. Was, das war falsch. Aber ihr wisst, was ich meine mit der Top-Liste da im Zusammenhang. Ihr wisst, was gemeint ist.
Genau.
Ihr erreicht uns auf Insta. Ach, übernimm du das. Ich habe keine Ahnung.
Ja, @steinwurf im Glashaus auf Instagram. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das Twitter-Handle heißt. Leute, es tut mir leid, ich krieg's auch nicht in den Kopf rein. Unter steinwurfimglashaus@web.de, über Anchor, über diverse Kanäle könnt ihr uns erreichen. Wir lesen alles mit, versuchen so schnell wie möglich zu antworten und oder das in die Folgen mit einzubauen. Joa.
Ja, dann machen wir noch eine unangenehme Pause kurz von knapp 4 Sekunden. Warte. Gut.
Ja, ne?
Dann.
So, alles gesagt.
Werden wir auch wieder durch. Ich möchte was anteasen. Und zwar werden wir in genau 6 Wochen an diesem Montag, wenn ihr das hört, wenn ihr später hört, dann sind es weniger als 6 Wochen, unseren ersten phänomenalen Gast haben. Es handelt sich um die HAZ-Redakteurin, Künstlerin, und allgemeine, sag irgendwas, was mich rettet.
Allgemeine Hildesheimer-Legende?
Hildesheimer-Legende. Wir sollten noch weiter über die Stränge schlagen, weil sie, glaube ich, der bescheidenste Mensch ist, der in diesem Städtchen wohnt.
Ist halt tatsächlich so, das ist erschreckend.
Ich glaube auch, es ist Kati Flau. Wir freuen uns alle sehr. Das Niveau wird zurückkehren, liebe Freunde.
Oh ja, das wird in ungeahnte Höhen schießen. Ihr wisst gar nicht, wie euch geschieht.
Mal sehen, ja, wer wen am Ende hoch oder runter reißt.
Ja.
nee, das wird auf jeden Fall großartig. Ich werde es in den kommenden Folgen auch nochmal anteasern. Wir werden sie immer wieder vorstellen, in kleinen Snippets. Vielleicht auch nicht. Vielleicht vergesse ich das bis nächste Woche wieder.
Ja, wir haben auch vor 3 Folgen schon angekündigt, dass wir am Anfang die Top 5 anteasern. Ja.
Ey, das ist auf ein das, organisches Produkt ja. Hier, ja.
Ja.
Wir sind noch real, wir
es
haben Street Credibility.
Das ist klar.
Wie Tupperdosen bei mir nach den Sommerferien früher. Das war so ein bisschen der Luke Mockridge-Witz des Tages.
Ja, das stimmt.
Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ihr so nach den Ferien so.
Kennst dann habt ihr Gummibärenbande so.
Ja.
Hüpfen hier und dort und überall.
Gut, das war der Shoot.
Ja.
Das war der Call und das war das Ende. Wir bedanken uns. Macht's gut. Haut rein. Schöne Woche. Ciao.
Adios.
Steinwurf im Glashaus.